Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
Wir sind die Crew und heute wird interkontinental gechillt. Was geht?
Ja, Mann, und das mit einem super spannenden Thema, denn Apple hat es sich nicht leben lassen, uns mit ganz vielen neuen Features zu bewerfen und einige zurückzuhalten. Und wir werden heute alles sortieren und euch eine Einschätzung geben, ob diese WWDC jetzt gut oder schlecht war, was wir davon halten sollen. Ja, ich hab mega Bock.
Sie haben es sich nicht nehmen lassen, finde ich schon mal richtig geil als Einstieg, weil es ist eigentlich eher das genaue Gegenteil der Fall.
So, sie hatten Ultradruck.
Sie hatten mega den Pressure. Also und auch irgendwie von allen Seiten. Die iPad-User waren dieses Jahr noch mehr auf dem Zaun gestanden als sonst, weil die jetzt gerade mit dem neuen M4 iPad Pro natürlich auf einmal wieder den Eindruck hatten, ach, wenn jetzt so ein krasses neues, super rechenleistungsstarkes iPad gibt, dann müssen ja jetzt die Pro-OS-Features kommen. Es ist ja auch perfektes Timing. Das iPad ist da, gleich ist die WWDC, das ist dann das perfekte Bündel, da werden wir voll mitgenommen und die ganze KI-Geschichte, ja, da war der Druck nicht nur von den Usern da, sondern vor allem auch von den Investoren, ja, vom... Ja, das, man sieht es ja, ne? Ich meine, Apple war so lange der wertvollste Tech-Konzern der Welt. So, jetzt ist Nvidia vorbei, Microsoft sind vorbei. So, die ganzen AI-Firmen ziehen eiskalt an Apples Market Cap vorbei. Und da denkt sich Tim, der ja auch ein sehr analytischer und Business-Kalkülmensch ist, da denkt sich da auch so, ey, das lasse ich mir doch nicht nehmen. Da, das ja. Ist also... Nee.
Aber dafür, die haben es schon, also ich fand bei der Keynote war es wirklich, wirklich auf den letzten Drücker. Man hatte schon so fast gedacht, so, kommt das jetzt überhaupt noch?
Na, und dann das haben sie ja am Anfang noch, direkt nach einer gesagt. Stunde. Ja, das war ja direkt, also das haben sie ja am Anfang direkt gesagt, so beim Einstieg in die Keynote meinte Tim ja, ey, passt auf, wir machen jetzt erst die OS-Sachen und dann die Intelligence-Sachen. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Spannungsbogen, der da gehalten werden muss, ne? Also so, alle wollen wissen, was geht bei Apple AI. Wäre ja Quatsch, wenn sie dann erst darüber reden und dann danach noch WatchOS und tvOS-Updates rausholen. Also da schalten die Leute ja dann vor Langeweile ab.
Ist schon richtig. Deswegen startet man immer schon mit Apple TV Plus und arbeitet sich dann fort.
Ja, ich kann mich noch erinnern, ganz früher bei den Apple Keynotes war es ja so, dass die immer erstmal mit Quartalszahlen gestartet sind. Also da war ja immer so ein bisschen dann so, ja, und es lief so gut bei uns und dieses und jenes und bla. Also zu diesen Steve Jobs Zeiten, wo dann noch so auf der Bühne gestanden wurde. Stimmt. Und so. Da waren die erste Viertelstunde war immer einfach nur so random Zahlen, so was nur Investoren interessiert hat. Und so der normale Zuschauer saß so da so, ja, gibt's auch neue Features oder Produkte oder so? Nein, okay, bei Gelegenheit. Entspannt.
Ja, safe. Also, ich muss sagen, es waren schon ein paar ganz coole Features dabei. Jetzt mal, also wenn wir mal von allem sprechen, außer Apple Intelligence. Aber so hätten sie danach Schluss gemacht, hätte ich so gesagt, so, Digga, das ist ja jetzt mal mega lame gewesen. Und dann haben sie es noch auf jeden Fall rausgeholt, indem dann Apple Intelligence aus dem Hut gezaubert wurde, weil sie ja da auch echt ein paar ganz coole Konzepte sich überlegt haben. Aber wollen wir einfach mal mit iOS starten?
Ja, wollen wir so nach und nach die OS wirklich durchgehen? Also ich glaube, wir sind jetzt langsam im Punkt, also wir müssen ja jetzt hier nicht die komplette Zusammenfassung machen. Dieses Feature wurde vorgestellt, jenes Feature wurde vorgestellt. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir einfach so ein bisschen auch diskutieren über die Sachen, die uns dann besonders aufgefallen sind oder denen wir besondere Gefühle haben. Weil man muss auch sagen, diese WWDC war eine WWDC, bei der wirklich so im Durchrattermodus auch so ein bisschen dann teilweise Sachen rausgeklatscht wurden. Also war zumindest mein Eindruck. So, es gab sogar viele Features, die gekommen sind, die nicht mal in der Keynote waren. Also es gibt ja immer so ein paar Sachen, die das dann nicht in die Keynote schaffen, aber trotzdem mit dabei sind. Aber die sind dieses Mal irgendwie sogar noch mehr gewesen. Also da hat man wirklich gemerkt, ja, was die normalen OS-Updates angeht, waren sie eher so im Schnellfeuer-Modus unterwegs.
Warte, ich bekomme gerade eine Lieferung.
Eine Lieferung? Oder kriegst du ein Getränk? Ja, ja. Apropos Getränk,
kleine aus der Kugeltasse.
Das ist so auch typisch Crewcast, ne? Hauptsache, wir wollen nicht jedes Detail, jedes Feature nochmal einzeln vorstellen, aber genügend Zeit für Getränke muss sein. Auch kleiner Storytime an der Stelle. Ich bin ja hier noch in Amerika unterwegs, ne? Also ich bin hier gerade eine Viertelstunde vom Apple Park entfernt, sitze hier in meinem Hotelzimmer. Werde mir hier auch gleich eine Coke aufmachen, das gibt's irgendwie gerade in Amerika, so Marvel Edition. Ich habe Hulk auf meiner Cola-Dose, perfekt. Aber hier gibt's auch diese Sachen, da wollte ich einfach mal wirklich so, kein Placement, einfach ehrliches Shoutout hier. Starbucks Double Shot Energy Vanilla. Das ist quasi so ein doppelter Espresso als Energy Drink mit Vanillegeschmack, aber so milchig. Also das ist jetzt nicht so ein Energy, sondern eher so wie so ein, ja, so ein Dosenkaffee. Aber ja, es ist knallt gutes Zeug.
Das hat konntest mich, du gebrauchen durch die letzten, Nacht,
hat mich durch die 24 Nacht gebracht,
Stunden.
Ja. Ja, also es war wirklich von Anbeginn der Keynote bis mein Video war online, waren es halt wirklich 24 Stunden. Also so, ich war dann so am nächsten Morgen, ich habe die ganze Nacht durchgemacht für das Video und dann am nächsten Morgen um 9, also zur US-Zeit, dann hochgeladen und dann pennen gegangen.
Ja, verrückt. Aber ja, ist auch, glaube ich, diesmal ein echt schwieriges Video gewesen, weil wir hatten auch das Gefühl, es wurde wirklich so durchgeballert. Na, hier noch, also so viele kleine Features, so, ne? Es waren nicht so größere Dinge, sondern viele kleine Dinge, die so rausgeballert wurden. Und ich finde den Vorschlag ganz gut, dass wir vielleicht dann tatsächlich jetzt heute eher die Meta-Ebene hier abfrühstücken.
Ja, und die Meta-Ebene ist ja das ist ja auch das Interessante bei der Sache und auch der Grund, warum es dann bei mir immer auch nochmal einen Moment dauert, weil ich halt auch kein Interesse daran habe, auch für meinen YouTube-Kanal da irgendwie so ein Video zu machen, was nur nochmal die Keynote wiederholt, nur in kürzer. So, da gibt's schon genügend Supercuts und bla und dies, sondern ich will ja auch eine Einschätzung dazu geben, das einordnen. Und gerade bei Apple Intelligence, sage ich dir ganz ehrlich, ich habe nach der Keynote erstmal mit ein paar Entwicklern gequatscht, die da rumgelaufen sind, habe mit anderen Journalisten gequatscht, hier und da, einfach weil ich so ein bisschen auch backchecken wollte, ob jetzt so mein Eindruck von der ganzen Sache überhaupt richtig ist, ob ich da Sachen nicht bedenke oder so, weil es ist halt, man hat es auch wirklich gemerkt, so in der Crowd da, es gab manche Leute, die waren einfach blown away, die waren so, oh mein Gott, die Features sind so krass, beste WWDC ever, oh, ups, sorry, ich mache hier gerade aus Versehen meine Beleuchtung aus,
Ja, man konnte sich gar nicht so richtig entscheiden, ne? Also ich war auch am Ende so der Keynote. Du hast ja nach der Keynote immer erstmal dieses Gefühl so, wow, das schafft Apple ja eigentlich meistens, ne? Dass du aus der Keynote gehst und dir erstmal so denkst so, geil. Und das hatte ich dieses Jahr auch, gerade weil dann zum Schluss doch noch ein bisschen Cooles kam. Aber dann, wenn man sich dann wieder so ein paar Dinge überlegt hat, so irgendwie wann dann diese ganzen Features erst kommen und so weiter, da musste man dann irgendwie auch wieder darüber nachdenken, so ist das jetzt wirklich so geil oder ist das nicht wirklich noch sehr weit in die Zukunft gestretched, was die da machen, oder?
Boah, das hätte ich jetzt echt interessant gefunden, wenn wir beide uns mal direkt nach der Keynote unterhalten hätten, weil normalerweise ist es ja bei uns immer so, dass ich derjenige bin, der so richtig gehypt aus der Keynote rausgeht und dann settelt so die Realität dann erst so beim zweiten und dritten drüber nachdenken. Dieses Mal war es bei mir echt anders. Ich bin, als die Keynote zu Ende war ich erstmal wirklich mad und ich kenne das gar nicht mehr. Es ist, passiert mir nie. Normal bin ich immer nach einer Apple Keynote, ist immer erstmal so, ja, okay, weil ich die Sachen auch immer so ein bisschen positiver sehe, sage ich mal, oder die positiven Aspekte daran sehe, mich nicht so schnell nerven lasse, wenn mal irgendwo eine Erwartung enttäuscht wurde oder so, weil mir ja auch klar ist irgendwie, dass diese Firmen ja auch nicht alles gleichzeitig machen können und so. Aber dieses Mal war halt für mich so, ich wollte VisionOS, ich wollte iPadOS, ich wollte AI und auf allen drei Punkten, so bei VisionOS hat mir ein bisschen was gefehlt, so iPadOS, abgesehen vom Taschenrechner, halt kompletter Bust, so diese Sachen, die man sich gewünscht hat, so irgendwie.
Ich fand bei macOS waren ein paar coole Sachen dabei.
macOS war geil, iOS fand ich richtig stark, also auch ohne Apple Intelligence hätte ich gesagt, ist iOS 18 schon ein dopes Update, mit Apple Intelligence natürlich dann noch wilder, aber vor allem dann halt diese Info irgendwie am Ende, welche Geräte von Apple Intelligence unterstützt werden, das hat mir so quer, also das hat mich wirklich aufgeregt und da war ich auch wirklich, diese fast schon Wut darüber hat sich dann erst so ein bisschen gelegt, nachdem ich mir dann das Herz so, wie sagt man das? Alles von der Seele geredet habe, dann für mein Video, als das dann raus war, als die Aufnahme durch war, da habe ich dann so ein bisschen durchgeatmet. Aber ich habe wirklich vorher noch mal ein paar Mal backgecheckt, ob ich da eigentlich der Einzige bin, der da so mies enttäuscht war davon, oder ob alle anderen sagen, ja, normal, hätte man ja so erwarten können, bla. Aber ja, da waren wirklich sehr gemischte Reaktionen in der Menge, sage ich mal.
Ja, ich glaube auch, also das ging uns bei, wir haben ja einen Livestream gemacht und da haben wir auch einige geschrieben, boah, lächerlichste WWDC ever, und manche haben geschrieben, boah, bin mega hyped. Also es ist richtig krass auseinandergegangen, die Meinungen, und ja, dementsprechend kann ich das nachvollziehen. Wir können ja mal reinstarten, so direkt in den Diskurs. Was bei Apple Intelligence, glaube ich, das ist, was am meisten aufregt, ist ja, was du jetzt auch schon angedeutet hast, und zwar, dass sie halt einen Weg jetzt gefunden haben oder vorgestellt haben, dass sie jetzt KI-Features auch in Siri integrieren und auch generell Betriebssystem weit integrieren, und dann aber gesagt haben, so ja, das kommt jetzt nur, wenn wir jetzt mal von den iPhones sprechen, auf dem Pro und Pro Max 15er Gerät raus. Also wirklich nur auf dem allerneuesten Gerät, nicht mal auf dem iPhone 15. Und das, obwohl wir uns irgendwie schon so seit Jahren anhören, dass die Prozessoren so stark sind, dass schon auf Neural Engines gesetzt wird und so weiter, wo man immer das, einem auch immer gesagt wurde, so yo, wenn du ein iPhone kaufst, dann hast du super lange Software-Updates, die haben schon so viel Leistung, dass sie noch über Jahre hinweg die aktuellen Dinge bewerkstelligen können, und jetzt ist es halt so, nö, und man kauft ja, dir das halt
wollen,
einfach nicht
wollen
ab.
Wollen wir damit, ne, direkt reingehen? Ja, okay, let's go. Also ich habe auch, muss ich jetzt direkt sagen, nicht, dass jetzt hier bei den Hörern jetzt dann irgendwie der Eindruck entsteht, dass ich so generell einfach mega salty über die ganze WWDC bin, weil so ist es nicht. Ich finde, es wurde vieles Cooles vorgestellt, und auch abgesehen von dieser Kompatibilitätssache finde ich, dass Apple Intelligence gut gelöst wurde, dass sie da eine schöne Integration ins Betriebssystem gemacht haben, dass sie viele Wege gefunden haben, die Sachen auf eine sehr appelige Art und Weise umzusetzen, so dass es einen echten Mehrwert auch für die User bietet. Und ich glaube, Apple Intelligence ist so ein System, das nutzt man, wenn man es hat, sehr gerne. Aber gerade weil es so ein schönes System geworden ist, sitzt die Enttäuschung dann natürlich noch tiefer, wenn man mitbekommt, wie viele User da ausgegrenzt werden. Und du hast es eigentlich gerade schon echt auf den Punkt bekommen, so seit Ewigkeiten hören wir uns das an, oh, es ist so schnell, der Chip, und bla, und wir haben so viel Kraft und Nachhaltigkeit und oh, und Langlebigkeit, und zack, bumm, fliegst du auf einem brandneuen iPhone 15 da direkt aus der Update-Welle raus. Und ich habe lange gebraucht, auch schon vor der Aufnahme von meinem ersten Video, um so ein bisschen zu verifizieren, wie hoch der Bullshit-Faktor bei Apples Aussage ist, ja, wir brauchen den A17 Pro für die Power. Weil natürlich sagen sie das. So, ja, das geht nur auf dem A17 Pro, weil das unser most advanced, best, fastest Chip ever ist.
Weißt du noch, wie Google gesagt hat, dass ihre Funktionen nur mit dem Tensor-Chip funktionieren? Und dann hat Samsung die halt auf, ich glaube, ein Jahr später auch auf ihren Samsung-Geräten gebracht mit einem komplett anderen Chip, so, ne? Also,
ja, muss man aber auch dazu sagen, dass die Samsungs ja dann den Snap, obwohl, nee, die sind ja jetzt wieder auf Exynos gegangen teilweise auch, ne?
Ja.
Naja, egal. Ja, es ist, man braucht schon eine Menge an NPU-Power, und es ist auch nicht ganz so einfach, wie zu sagen, ja, das muss dann, kann ja auch einfach alles in der Cloud laufen, weil gerade der Ansatz von Apple Intelligence ja ist, dass vieles auch privat, lokal auf dem Gerät passiert und da halt auch auf lokale Rechenpower gesetzt wird. Aber ich find's gut, dass du direkt den Tensor-Chip ansprichst, weil es halt ein sehr starker Kontrast ist zwischen dem, was Google macht und was Apple macht. Apple sagt jetzt hier, okay, unsere Intelligence-Features nur auf 15 Pro und aufwärts. Das heißt, wir reden da über 1.200 € Smartphone. Ja, und bei Google läuft aber alles überall, auch auf dem Pixel 8a, gar kein Problem. Du hast jedes einzelne KI-Feature ohne Abstriche auf dem günstigsten Gerät. So, und das sind halt also das könnte halt nicht unterschiedlicher sein vom Ansatz, so wie die das vermarkten, und beweist halt irgendwo auch, weil man ja sieht, dass Google mit ihren Features teilweise auch Apple echt trotz der neuen Ankündigungen immer noch weit voraus ist, na, dass die das schaffen, so auf so einem Mittelklasse-Gerät das alles problemlos laufen zu lassen und da ein bisschen im Kreis um Apple drum rum zu tanzen, und Apple sagt so, ja, nee, unser 1000 Euro iPhone 15 Plus, nee, geht nicht.
Ja, vor allem, weil ja auch jetzt einige Features dabei sind, die halt nicht on-device berechnet werden. Ne? Also zum Beispiel, dass irgendwie Siri deine Anfrage an ChatGPT weitergibt. So, warum geht das nicht? Das müsste auf jedem Gerät gehen. Das hat ja wirklich allgemein, absolut nichts mit Rechenpower zu tun.
Allgemein hat Apple Intelligence ja so viele Layer. Das ist ja nicht ein Ding und fertig, sondern das ist ja eine Sammlung an Funktionen, die da zusammengetragen werden. Und selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, es gibt technische Gründe, warum der A16 da nicht ausreichend für ist, dann hätte man ja trotzdem dann auch sagen können, gut, dann ist halt dieses Feature nicht auf dem A16 verfügbar. Und dieses Feature nicht, aber nee, Apple macht es einen ganz klaren Cut. Entweder du hast Apple Intelligence oder du hast es halt eben nicht. Entweder hast du alles oder du hast nichts davon. Und mit dem A17 Pro hast du alles und mit dem A16 hast du nichts. Ich habe mich, wie gesagt, sehr intensiv damit auseinandergesetzt, ob da wirklich so ein krasser Leistungsunterschied besteht. Und ich habe auch viele Theorien hier vor Ort gehört, von anderen Leuten in den Kommentaren gelesen, weil es gibt ja auch viele Faktoren, die dafür entscheidend sind. Wir haben zum Beispiel einmal die Diskussion, wie unterschiedlich stark sind die Neural Engines in den Prozessoren. Dann gibt es die Diskussion, wie unterschiedlich stark sind eigentlich die CPUs und GPUs. Gerade GPU ist interessant für sowas wie Bilder generieren und so ein Kram. Da läuft auch teilweise, werden dann Prozesse auf die GPU ausgelagert, so. Das ist auch nochmal interessant. Und RAM ist auch ein wichtiger Punkt, weil gerade wenn du lokal so viele Sachen cached und indexed und da hin und her referenzieren möchtest und so, ist auch RAM ein wichtiger Faktor. Und ein iPhone 15 Pro hat halt 8 GB RAM. Das 15er glaube ich nur 6, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Das haben auch einige als Grund hervorgerufen. Mein Fazit aus dieser ganzen Geschichte ist, der A17 Pro hat mehr Power als der A16, ganz klare Nummer, aber es ist nicht so, dass er grundsätzlich von der Architektur eine ganz andere, krassere Nummer ist oder von der Leistung her 4-mal, 5-mal so schnell unterwegs ist und deswegen geht's natürlich nur auf dem. Nee, der ist etwas schneller als der A16 in vielen Punkten, aber es gibt technisch nichts, was sie davon abgehalten hätte, irgendwie auf dem A16 eine etwas langsamere Version von Apple Intelligence zum Laufen zu bringen. Das muss eine politische Entscheidung gewesen sein. Und selbst wenn ich mich da jetzt täusche mit meiner Einschätzung, und es war eine technische Entscheidung, warum es nur auf dem A17 Pro geht, finde ich, dass man Apple trotzdem dafür kritisieren kann, weil sie ja seit Jahren an Apple Intelligence arbeiten. Das behaupten sie zumindest auch von sich selber, dass sie so seit 3-4 Jahren da eigentlich schon an diesen Features schrauben. Und wenn sie das tun, dann wussten sie ja zum Launch-Zeitpunkt vom iPhone 15 schon ganz genau, was die technischen Anforderungen für Apple Intelligence sein werden. Und sie haben sich trotzdem dazu entschlossen, dieses Gerät nochmal mit nicht ausreichenden technischen Specs für Apple Intelligence auf den Markt zu werfen und das, um das dann halt ein Jahr später da wieder die Kante runterzuschmeißen. Und das ist halt, also egal wie ich es drehe und wende, ich kann es nicht gut finden. Es ist einfach nur Upselling und fertig.
Ja, also ich meine, dass es vielleicht so kommt, wie wir es jetzt bisher von iOS-Updates gewohnt sind, das wäre vielleicht ein bisschen krass gewesen, dass jetzt halt wirklich noch so ein iPhone 11 oder iPhone 12 dann auch Apple Intelligence bekommt. Okay, da wäre ich dann noch, hätte ich dann auch gesagt, okay, ist vielleicht auch akzeptabel, wenn dann nur das iPhone 14 und vielleicht noch das iPhone 13 irgendwie betroffen ist, dass die das noch bekommen. Aber dass halt jetzt wirklich nur das 15 Pro und Pro Max dabei sind, das ist halt schon krank. Gerade, ne, wenn man halt eben auch bei anderen Firmen guckt. Also bei Samsung ist es ja auch so, die haben jetzt erstmal mit dem S24 gestartet gehabt, mit ihren Galaxy AI Features. Und jetzt im Nachgang, ich glaube so 3-4 Monate später wurde dann auch angekündigt, dass halt fürs S23 und alle Geräte aus dem letzten Jahr das Ganze auch kommen wird. Und das ist halt immer noch mehr als bei Apple, ne? Und Samsung ist halt eigentlich jetzt auch nicht, also ja,
die
zumindest.
Die haben ja nicht dieselbe vertikale Integration, ja? Du genau. kannst da von Apple ruhig mehr erwarten, weil die Herr des ganzen Systems sind. So.
Ganz genau. Und ja. Ja. Und selbst die schaffen es halt auf ganz vielen Geräten, also eigentlich aus allen Geräten von 2023, die so ein bisschen mehr im High-Class-Bereich waren, das rauszubringen. Ja. Und Apple halt nicht. Also selbst wenn du halt im September 1.000 Euro für ein iPhone ausgegeben hast, also fürs iPhone 15, bekommst du das Feature einfach nicht.
Du kannst das ja auch noch weiterhin tun, ne? Also das ist ja jetzt so. Ich frage mich, wie das abläuft, wenn man jetzt als unwissender Kunde in einen Apple Store läuft und sich einfach mal ganz unschuldig dann beraten lässt für ein iPhone, welches man sich holen sollte. Sind dann da die Apple Store-Mitarbeiter und sagen so, ja, nimm mal das Pro, weil Apple Intelligence. Oder lassen die dich da auch gerne ins offene Messer laufen und verkaufen dir so ein 1.000 Euro 15 plus in dem guten Wissen, dass du da dann diese AI-Features nicht bekommen wirst?
Ja, also ich glaube, da gucken sie sich den Kunden an, ob dem das überhaupt juckt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es viele gar nicht so sehr juckt. Also wir sind natürlich jetzt hier auch in einer krassen Bubble so, aber grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht.
Ich sag mal so, der Ansatz von Apple Intelligence ist ja so, dass es, das fand ich ja auch so witzig, die Headline ist ja AI for the rest of us. So, das ist so Apple Intelligence, AI for the rest of us, das steht fett auf der Webseite.
Was
aber
für
wenn
ein
sie
dummer
von
Spruch?
The rest of us, nee, der Spruch wäre nicht dumm, wenn die AI wirklich for the rest of us wäre, aber es ist ja nicht the rest of us, sondern nur die neuesten, aktuellsten Pro-User. So, und das sind halt auch so, ja.
Aber ganz ehrlich, so
finde ich ein bisschen scheinheilig. Und ich muss auch sagen, die Apple Intelligence Features sind ja auch so gestaltet, dass sie halt eben auch nicht Techies, nicht den Super-Nerds, sondern den ganz normalen Leuten im Alltag hilfreiche, wichtige, nützliche Features bieten. So, das ist ja der Sinn davon. Apple AI for the rest of us, also auch für meine Mama und auch für die Tante und keine Ahnung wen, so, dass die da auch klarkommen und das auch toll finden. Und das sind ja auch viele Bedienungshilfen und Kram in Apple Intelligence enthalten. Sachen, die es dir leichter machen, dein iPhone zu verstehen, wenn du nicht so ein Pro bist.
Naja. Ich glaube aber, ich hoffe, wenn jetzt jemand in den Apple Store kommt, sagen die dem, warte mal aufs iPhone 16. Das ist eigentlich die Empfehlung.
Das sagen die garantiert nicht. kauf bitte heute kein iPhone. Das hältst ja jetzt wohl noch ein Weilchen aus.
Aber das wäre eigentlich das Ding, ne? Also dann kann
das
man sich immerhin.
Das wäre ehrlich, aber nicht gewinnbringend. Nee, die Verkäufe müssen generiert werden, ne?
Aber nach dem ersten Rant über die Verfügbarkeit können wir ja mal sprechen, was jetzt eigentlich im Apple Intelligence ist und was es da für Features gibt. Mhm. Erstmal muss ich sagen, was mich so ein bisschen an meine früheren Android-Zeiten erinnert, aber was ich sehr geil finde, ist, dass wenn du jetzt mit Siri sprichst, es diesen Rahmen um den Bildschirmrand gibt. Das war früher bei Android, konntest du dir das mit so Modder-Sachen immer so machen, dass so dein Rahmen so leuchtet. Und deswegen hat mich das voll daran erinnert. Finde ich irgendwie eine mega coole Möglichkeit jetzt halt mit Siri zu interagieren und irgendwie zu zeigen, zu visualisieren, dass man gerade mit Siri interagiert, ohne irgendein Pop-up oder irgendwie so anzeigen zu müssen. Gerade wenn Siri ja jetzt auch zukünftig halt ja im Kontext von anderen Apps genutzt werden kann, fand ich das erstmal von der Gestaltung mega sinnvoll.
Ja, und vor allem gibt es dir auch unterschwellig die Information weiter, dass Apple Intelligence Zugriff auf dein gesamtes Gerät hat. Weil, ja, wenn auch ihr euch erfrischen wollt im heißen Sommer, ohne Kisten schleppen zu müssen, dann checkt doch mal Holy aus. Das ist ein Erfrischungsgetränk in Pulverform, was man sich dann hier in so einem Shaker easy und leicht zu Hause zubereiten kann. Am besten mit Eiswürfel, dann kommt es richtig fresh. Es gibt verschiedenste Geschmacksrichtungen in drei unterschiedlichen Kategorien. Es gibt die Hydration Drinks, es gibt Eistees und Energy Drinks.
Wir haben uns beide in letzter Zeit durch das Starter-Kit durchgetestet. Da kann man wirklich mal alle verschiedenen Geschmacksrichtungen ausprobieren. Und mein Favorit ist hier auf jeden Fall Strawberry Shark. Wie sieht es bei dir aus?
Ich habe hier verschiedene gekostet. Und ich muss sagen, für mich ist es dann im Endeffekt Lime Mint Matcha Green Tea als Eistee geworden. Der hat richtig gezündet.
Natürlich ist nicht so gesund, wie einfach pures Wasser zu trinken. Aber wenn man eben einen Geschmack haben möchte, achtet Holy darauf, dass kein Zucker und kein Taurin in ihren Getränken enthalten ist und es werden auch nur natürliche Aromen und Farbstoffe verwendet. Eine Portion von 500 Millilitern hat dabei unter 20 Kalorien und kostet auch runtergebrochen nur 80 Cent.
Wenn ihr Bock habt, das Ganze mal selber auszuprobieren, würde ich euch das Starter Set Deluxe ans Herz legen. Da bekommt ihr 14 Portionen vom Energy Drink, 14 Portionen vom Eistee und sogar 15 Portionen vom Hydration Drink in verschiedenen Geschmackssorten. Der Shaker ist auch mit dabei. Das heißt, man kann direkt loslegen. Mit dem Code CREW5 spart ihr dabei 5 Euro bei der ersten Bestellung und mit dem Code CREW könnt ihr 10% auf den gesamten Warenkorb sparen, solltet ihr schon Bestandskunde sein. Also CREW5 für 5 Euro Rabatt und CREW mit K am Anfang wohlgemerkt für 10%. Vielen Dank an Holy für die Unterstützung beim CREWcast. So, die bisherige Siri-Animation ist halt so, okay, da poppt was hoch, das ist ein isoliertes System, dieses Siri, mit dem kann ich jetzt interagieren und bla, aber dieser Rand um das Display suggeriert halt auch so, okay, diese Intelligenz umfasst alles, was auf diesem Bildschirm passiert und das ist ja auch tatsächlich so, einerseits im Hintergrund, ja, da wird ja sehr viel geindext und alles Mögliche, was auf deinem Gerät abgeht, so steht als Information Apple Intelligence zur Verfügung, aber auch das, was du auf dem Bildschirm siehst, kann von Apple Intelligence gesehen werden. Also in dem Moment, in dem du Siri aktivierst und dann dieser Rahmen kommt, kannst du ja zu allem, was auf dem Bildschirm gerade angezeigt wird, Dinge sagen, Sachen fragen, Befehle geben. Du hast gerade einen Chat offen, wo dir jemand irgendwie seine Adresse geschickt hat. Das war ein Beispiel aus der Keynote. Ja, dann meinte sie halt so, ja, füge die Adresse bitte dem Kontakt zu. Dann sieht er auf dem Bildschirm, aha, da ist gerade eine Adresse offen, checkt direkt, welcher Kontakt es sein müsste und macht diese Aufgabe direkt für dich, weil halt eben context-aware ist. Und das ist halt mit diesem Runden wirklich so smart gelöst, diese Funktion irgendwie visuell darzustellen und gleichzeitig mehr Platz auf dem Bildschirm zu schaffen. Einfach, das ist so Top-Design, hätte man nicht geiler machen können.
Ja, und ich finde auch, wenn man dann auf andere Geräte geht, zum Beispiel auf dem Mac, ist es auch super nice integriert, weil man kann nicht nur mit Siri sprechen, sondern eben auch Kommandos schreiben. Unterschied ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man nicht wie bei ChatGPT so einen Verlauf hat, sondern du kannst halt wirklich nur deine Frage eintippen. Mhm. Das ist ein Unterschied. Macht es natürlich auch ein bisschen cleaner. Und braucht man ja vielleicht auch nicht immer dann seinen Verlauf dazu sehen. Und dann bekommt man halt zum Beispiel auf Mac einfach nur so ein kleines Texteingabefeld, wo man dann halt was eintippen kann und bekommt aber auf dem Mac dann trotzdem, weil man da mehr Screen hat, glaube ich, auch so ein paar Ergebnisse darunter eingeblendet. Ne? Das ist jetzt ja beim iPhone nicht unbedingt so.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe es auf dem Mac noch gar nicht gesehen, wie das überhaupt aussieht. Das habe ich
jetzt also es gibt, visuell gar nicht. Ich kann dir mal empfehlen, geh mal auf apple.com/apple-intelligence. Mhm. Da kann man nämlich so sich einfach mal so ein paar Features angucken und da gibt's halt eine Seite, the start of a new era for Siri. Siri, da kann man das ganz gut sehen. Ne? Da wird eingegeben auf Mac, show the files June sent me last week und dann bekommt man hier so einen, ja, so ein vertikales Display darunter angezeigt, wo so Dateien herausgesucht wurden.
Mhm. Okay.
Also ja. Auf Mac scheint es halt schon wirklich dann auch so ein Pop-up zu geben, wo halt auch Ergebnisse ausgespuckt werden.
Ja, geil. Nee, ich hab's gerade gefunden. Ja, ja, ja. Sieht schick aus. Ja, aber das hat dann nicht diesen Rahmen um den ganzen Bildschirm bei Mac. Das ist nur eine iPad- und iPhone-Sache scheinbar. Ja, bei Mac wäre es vielleicht auch ein bisschen too much, wenn du da so einen externen 27-Zoll-Monitor angeschlossen hast.
Komplett RGB-Show.
und der knallt dir da ins Gesicht. So, das muss ja vielleicht auch nicht unbedingt sein.
Ja, genau. Also auf Mac ist es leicht anders. Ein bisschen erwachsener gelöst. Ne? Also dieses mit diesen RGB, ich dachte mir auch schon so, sind vielleicht ein paar Farben zu viel bei diesem Ring, aber es ist schon so ein bisschen bunt und jugendlich gemacht, sag ich mal. Und vielleicht hat man sich das dann auf dem Mac gespart.
Ja, ich glaube, man hat das dann auch irgendwie gemacht, weil es halt wirklich die gesamte Bandbreite der Farbpalette und der Intelligenz abbilden soll. Da ist nicht nur, das ist ein vielseitiges System, das wirklich alles kann. So, das ist die Idee, glaube ich, dahinter der visuellen Designsprache.
Ja, safe. Genau, was ich jetzt erstmal noch einfach mal als Diskussion, weil du ja auch da jetzt vor Ort warst, was ich super schwierig fand einzuschätzen, und ich glaube, das ist etwas, das Apple auch absichtlich so macht, ist, was jetzt von Apple selbst ist und was in der Kooperation mit OpenAI passiert.
Ja, ich finde es gut, dass du es ansprichst, weil das ist mir auch vor Ort aufgefallen, mit allen Leuten, die ich mich unterhalten habe. Es ist so oft vorgekommen, dass Leute das nicht verstanden haben und auch aber nicht so dann so nachgefragt haben, wie ist es nochmal, sondern dachten, sie hätten es verstanden, aber keine Ahnung haben. Ich meine, sogar Elon Musk hat es komplett vercheckt. Ja, er hat gar keinen Plan, wie das System funktioniert, aber trotzdem erstmal dann auf Twitter rumgerantet wie sonst was, dass er jetzt iPhones aus seinen Firmen bannen will, weil ja OpenAI kompletten Zugriff auf das ganze Apple-Betriebssystem hätte und bla bla bla. Ist einfach faktisch komplett falsch. Also so funktioniert es überhaupt nicht. Deswegen hier einmal ganz kurz der kleine Rundown. Fast alles, was Apple Intelligence macht, funktioniert ohne ChatGPT. Eigentlich ist es eher so, Apple Intelligence ist ein geschlossenes System und ChatGPT ist eine Erweiterung von diesem System, an die einzelne Anfragen weitergeschickt werden kann. Aber die Grundidee ist, dass die Sachen, für die Apple Intelligence da ist, auch ausschließlich von Apple Intelligence bearbeitet werden. Das ist im Endeffekt alles, was auf deinem Gerät passiert, was persönliche Anfragen sind, was mit deinen Kontakten, mit deinen Nachrichten, mit deinem Kalender, bla, all diese Dinge, was damit irgendwie zu tun hat. Das ist alles Apple Intelligence, da sind alles eigene Apple-Systeme, damit hat OpenAI nichts zu tun. Erst wenn du etwas fragst, ja, und das sind dann meistens eher so diese Sachen mit World Knowledge, ja, Apple Intelligence weiß alles über dich, über die Daten auf deinem Gerät und diesen ganzen Kontext, es kennt alles Apple Intelligence, und wenn du dann was fragst, was ein breiteres Verständnis der gesamten Welt braucht, dann wirst du so an OpenAI weitergegeben. Also so eine typische Apple Intelligence Anfrage wäre dann quasi sowas wie, ja, wann landet meine Mom, bla, wie ist denn das jetzt eigentlich, komme ich noch rechtzeitig hier zum Auftritt meiner Tochter, ja, kannst du mir mal das hier in den Kontakt hinzufügen, wie war denn das nochmal, was hat meine Freundin mir neulich da geschrieben oder so und bla, lauter solche Anfragen sind Apple Intelligence, und OpenAI ist dann halt dieses klassische so, yo, schreibe mir ein Gedicht im Stil von Shakespeare oder kannst du mir eine ausführliche Tabelle erstellen sondern was ich so alles in New York machen könnte, erstell mir da mal einen Travel Plan oder weißt du, diese ganzen klassischen größeren Sachen oder Fragen auch nach aktuellen Themen und sowas, alles wofür dann so direkt ins Web getappt werden muss, also all diese Dinge sind halt dieses klassische ChatGPT, und wenn du sowas frägst, dann gibt es auch eigentlich gar keine große Überschneidung zwischen Apple Intelligence und ChatGPT, sondern da wird dann direkt ein harter Cut gemacht. Apple Intelligence hält sich aus dem Prozess fast vollständig raus und leitet dich eigentlich nur noch an ChatGPT weiter. Erkennt quasi selbst, oh, das kann ich gar nicht, ChatGPT kann das viel besser, und bietet dir dann direkt an zu sagen, yo, das mache ich jetzt bitte kurz in ChatGPT.
Ja, finde ich erstmal natürlich krass, so, sie haben es in der Keynote so geschafft, dass es nicht ganz so krass wirkt, aber eigentlich ist es ja schon auch schon so ein Eingeständnis, dass man was selber nicht kann, und das kennen wir ja von Apple gar nicht, hattest du am Anfang auch schon angedeutet. Das finde ich erstmal krass. Was mich jetzt noch interessieren würde ist, in dem Fall, wenn das jetzt weitergeleitet wird, ne, dann kam ja, hat man auch gesehen, gab es so einen Button, ich glaube, das gab es nur in der WWDC, auf der Website habe ich das nicht gesehen, aber da gibt es so einen Button, wo du irgendwie drauf bestätigen kannst, weiterleiten zu ChatGPT. So, ne? Irgendwie so. Und wenn du das machst, werden denn dann Daten von deinem Rechner, also von deinem, also persönliche Daten von deinem iPhone an OpenAI weitergeleitet?
Nein, weil es ja, weil das ja gar nicht in Situationen passiert, die persönliche Daten beinhalten. Weißt du, diese ganzen Sachen, die kontextbezogen irgendwas mit dir als Person zu tun haben, die funktionieren ja alle in Apple Intelligence. So, du musst dir vorstellen, Apple,
ja, sicher.
Das Apple Intelligence KI-Modell ist halt nicht so krass intelligent und weit aufgebaut wie ChatGPT, hat aber halt den großen Vorteil, dass es alles über dich weiß. Und deine Welt ist natürlich nicht so groß wie die ganze Welt. Du als Person bist nicht so komplex wie das gesamte Weltgeschehen. Das heißt, es ist vollkommen ausreichend, mit einem kleineren KI-Modell diese ganzen personenbezogenen Fragen und Antworten zu verarbeiten und abzuwickeln. Aber wenn du dann halt sagst so, ja, und jetzt möchte ich noch wissen, was gerade politisch hier abgeht und kannst du bitte dieses komplexe Verständnis von diesem biologischen System und bla mir mal hier irgendwie mitverarbeiten, das geht dann halt einfach über ChatGPT, aber das hat ja dann im Normalfall keinen direkten Zusammenhang mehr mit dir als Person, weil es gibt ja sehr wenige Fragen, für die irgendwie sowohl persönliche Daten als auch ein sehr weites Weltverständnis gleichzeitig notwendig sind, sondern diese Sachen passieren ja eher abwechselnd. Sollte es aber doch mal eine Anfrage geben aus irgendeinem Grund, die dann damit übereinstimmt, dann ist es so, also dass du quasi eine persönliche Information brauchst und die an ChatGPT weiterleiten musst, dann ist es so, dass Apple Intelligence ausschließlich diese eine Information, die dafür notwendig ist, heraussondert und nur die für diese eine Anfrage an ChatGPT weitergibt. Das unterscheidet sich dann aber im Endeffekt nicht davon, wie wenn du jetzt zum Beispiel an ChatGPT das selber erzählen würdest. Keine Ahnung, du sagst jetzt zum Beispiel, ja, kannst du irgendwie für den Geburtstag von meiner Freundin bla irgendwie so ein Gedicht schreiben, dann guckt halt irgendwie Apple Intelligence nach, was das für eine Freundin, was das für ein Geburtstag, wann hat die eigentlich ihren Geburtstag und bla, und dann gibt es halt nur diese eine Information mit diesem Datum des Geburtstags weiter, aber du könntest ja auch, wenn du die ChatGPT-App benutzt oder so, einfach kurz das Geburtsdatum oder so da eintippen und fertig. Aber so ein größeres, komplexeres Verständnis für persönliche Daten wird nie an ChatGPT weitergegeben.
Alles klar. Also, um das nochmal zusammenzufassen, ja, es werden Daten von deinem iPhone an OpenAI weitergegeben, auch persönliche Daten, aber nur punktuell zu dem, was gefragt wird, wenn es nicht von Apple Intelligence selbst gehandelt werden kann, weil es gibt auch noch weitere Beispiele, hier zum Beispiel auf der Apple-Website schreibt Apple selbst, with ChatGPT from OpenAI integrated into Siri, you get even more expertise when it might be
necessary, ja.
Ja, und hier steht dann halt auch, Siri can tap into ChatGPT for certain requests, including questions about photos or documents. Das heißt, ich könnte auch irgendwie, keine Ahnung, ich stelle mir das jetzt so vor, irgendwie zu meinem Personalausweis oder irgendwie zu irgendwelchen Fotos halt Fragen stellen, oder?
Ey, mir ist es, jetzt ist mir die perfekte Erklärung. Ich rede die ganze Zeit im Kreis. Es gibt einen Satz, mit dem man es ganz simpel erklären kann. Apple Intelligence kann für dich ChatGPT benutzen. Das ist es im Endeffekt. Apple Intelligence ist ein komplettes System, das das meiste abdeckt. Aber sollte es nötig werden, kann Apple Intelligence für dich ChatGPT benutzen. Aber ChatGPT ist kein Teil von Apple Intelligence. Ja, das System funktioniert unabhängig und es ist, ChatGPT hat deswegen auch gar keinen Zugriff auf diese ganzen Daten und so auf deinem iPhone, die da gelockt werden, um dich persönlich kennenzulernen, um diese persönlichen Anfragen beantworten zu können. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach nur eine Erweiterung, dass wenn Apple Intelligence merkt, oh, hier ist gerade was von mir gefragt, was ich nicht kann, dann bietet es dir an, hey, soll ich für dich mal kurz ChatGPT benutzen, um das zu beantworten.
Genau, und dieser Weg, ChatGPT zu integrieren, aber irgendwie auch nicht, ist ja eigentlich super clever für Apple, weil man dann dadurch natürlich entweder auch ChatGPT mal austauschen könnte oder man halt auch seinen eigenen Bereich immer erweitern kann und immer seltener ChatGPT nutzen kann. So, Apple kann sich halt irgendwann auch easy davon trennen, stückweise oder auf einen Schlag, so wie sie wollen. Das ist natürlich super nice, also so strategisch für Apple. Auf der anderen Seite muss man aber auch, um das einmal kritisch zu hinterfragen, sagen, dass Apple hier einen auf super Privacy und Pipapo macht und dann halt mit einer Firma zusammenarbeitet, die halt absolut nicht für Privacy steht. Und das wird natürlich auch nicht irgendwie mal genannt von Apple, ne? Also es ist halt klar, Apple, ihr eigener Kram ist halt, da legen sie Wert auf Privacy, aber auf der anderen Seite arbeiten sie natürlich jetzt auch mit einem Service zusammen, der das halt überhaupt nicht tut.
Ich sehe das überhaupt nicht so kritisch. Ich sehe das gar nicht so kritisch. Im Endeffekt ist die Integration von ChatGPT in Apple Intelligence ist eigentlich nur ein Usability-Feature. Aber mit deinen Datenkram hat es eigentlich überhaupt nichts zu tun. Dann müsstest du eigentlich, wenn du da dagegen bist, müsstest du eigentlich auch gerade sagen, dass die ChatGPT-App aus dem App Store fliegen muss. Ja, weil das ist dann, es ist ja eigentlich nur eine Option, halt die dir angeboten wird. Hey, möchtest du diesen Dienst nutzen? Dann für diese eine Anfrage und fertig. Aber die tiefe Integration ins Betriebssystem, wo ich ja auch vor ein paar Wochen dann noch gesagt habe, oh, weiß ich gar nicht, ob ich das möchte, die hat ChatGPT ja überhaupt nicht bekommen. Es ist die Integration von ChatGPT in Siri ist ehrlich gesagt nicht tiefer als die Integration der Google-Suche ins iPhone. Ja, wenn du Safari aufmachst, dann ist standardmäßig da gut. Mittlerweile kannst du ja auch deine Standardsuchmaschine da festlegen und so. Aber im Endeffekt, du öffnest halt einen Browser und er schlägt dir vor, hey, möchtest du auf google.com was suchen? Aber google.com hat ja null Zugriff auf dein iPhone. Es ist einfach nur eine schnelle Schnittstelle zu diesem Tool für dich als User. Und mit ChatGPT ist das genau dasselbe in dem Moment. Also das ist überhaupt kein integraler Bestandteil von iOS oder von Apple Intelligence, sondern einfach nur, es gibt einfach nur eine Schnittstelle, die es dir möglich macht, schnell auf ChatGPT zuzugreifen, wenn du das möchtest. Aber das geht halt sehr in eine Richtung. Du greifst auf ChatGPT zu, nicht ChatGPT greift auf dich und dein iPhone zu.
Ja, aber was ich eher meinte, ist eigentlich dieses von der Firmenphilosophie, weißt du, dass halt Apple eigentlich mit einer Firma zusammenarbeitet, die eine komplett andere Firmenphilosophie hat, was dieses ganze Datenthema angeht.
Ja, aber die arbeiten ja in einem Kontext zusammen, wo es gar nicht so wirklich um private Daten geht. Ja, also es ist ja, die Privatsphäre zu schützen und so hart auf Privacy zu gehen, ist ja etwas, das Apple macht, um deine privaten Daten zu schützen, um da in Funktionen anbieten zu können, jetzt auch bei Apple Intelligence, für die wirklich persönliche Informationen notwendig sind. Ja, aber das...
Ja, aber findest du es denn nicht ironisch, dass Apple das irgendwie, dass Apple da halt so viel Wert drauf legt und dann mit einer Firma zusammenarbeitet, die das nicht tut, lass mich aussprechen, und dessen gesamte KI darauf aufbaut, dass sie halt von irgendwelchen verschiedensten Quellen ihre KI halt trainiert haben. Also das finde ich halt so ein bisschen einfach ironisch, so, weißt du?
Da würde ich dir recht geben, klar, in einer schönen, kunterbunten Welt, Traumwelt, so hätte Apple sicherlich das gerne alles selber gemacht und sich da nicht auf eine andere Firma eingelassen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob jetzt, was diese Themen angeht, irgendwie OpenAI so unfassbar viel mehr Dreck am Stecken hat als jetzt irgendwelche anderen Systeme. Ja, das ist, also da steht Apple ja eigentlich schon ziemlich alleine, sage ich mal, da, dass sie das so ultra ernst nehmen und so ultra viel Werbung auch damit machen. Das ist mir auch aufgefallen hier auf der WWDC dann hier vor Ort, dass es auch viele dann hier gab, die das dann einfach dieses ganze Marketing von wegen Privacy und bla bla direkt so aufgefasst haben nach dem Motto, oh, Apple Intelligence, super privat, super sicher, hier sind alle meine Daten komplett unter Verschluss, jedes andere KI-System, ah, Datenschutz, komplett scheißegal, da wird alles gelockt und alles gescampt und bla, aber wenn du dir jetzt zum Beispiel Gemini und so anschaust und so, ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich als Pixel-User mega Sorgen um seine Daten machen muss, weil Google mit denen nur rumschlammt und das alles lockt und bla und was, weißt du, das ist so, da hat Apple natürlich das schon wieder schön geframed und sich da dieses Privatsphäre-Ding auf die Fahne geschrieben, weil sie wissen, dass es einfach ein sexy Thema ist, mit dem man gut Marketing machen kann.
Ja, ich frage mich halt sowieso, wie gut das dann funktioniert halt auch, ne? Also ist jetzt natürlich, wir haben jetzt ja nur Sachen in der Theorie gesehen mit Siri und ob das dann halt wirklich gut funktioniert, ist ja auch nochmal eine andere Sache. Und auch langfristig gesehen, ob das Konzept aufgeht, dass man halt auch also eine KI gut trainieren kann und die Privatsphäre und halt auch sowas wie Copyrights und Lizenzen und alles berücksichtigen kann und trotzdem eine gute KI bauen kann. Das ist noch eine Frage, die mich in Zukunft interessieren wird, weil man sieht jetzt ja, bisher hat man Beispiele von Firmen, die da nicht so viel Wert drauf legen, sagen wir jetzt mal, die damit sehr gute Erfolge machen. Und die Frage ist, ob der Weg von Apple halt auch zum Erfolg führen kann und gleichzeitig halt Privatsphäre und Urheberrecht schützt.
Ich glaube, dass sich das nicht im Weg steht. Ich glaube, dass in dem tatsächlichen Kontext haben sie ein System geschaffen, weil die On-Device-KI, sag ich mal, die ja dann auf deinem Chip läuft, auf dem iPhone, die hat ja Zugriff zu all deinen Daten. Die ist ja trainiert mit all deinen Daten, aber halt eben nur mit deinen Daten und auch nur auf deinem Gerät. Also es ist ja nicht so, als ob sie da diesen Zugriff nicht hätten. Sie haben diesen Zugriff halt nur in einem geschlossenen Käfig auf dem Gerät gelöst. Und
ja, genau, ja, aber das ist ja trotzdem merkt man ja, dass dieser Ansatz jetzt ja irgendwo Grenzen hat, ne? Wenn es dann halt irgendwelche Fragen gibt, die nicht mehr mit den Daten auf meinem Smartphone zu beantworten sind, muss man ja trotzdem irgendeine KI entwickeln, die das dann handeln kann, und das will ja Apple sicherlich auch zukünftig. Deswegen ist halt die Frage, ob das halt in Zukunft aufgeht. Ich finde das einfach spannend.
Ich kann dir nicht mehr folgen, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt nicht verstanden, was du jetzt meinst mit der, ja,
Ich bin leicht verwirrt, sorry. Ich bin vollkommen bei dir, dass es eine gute Herangehensweise ist. Aber man sieht ja jetzt gerade schon, was davon die Grenzen sind. Dass du das halt so privat machst.
Wo siehst du jetzt eine Grenze? Also
die Grenze ist im Endeffekt da, wo gesagt wird, hey, ChatGPT, kannst du mir aushelfen? Da ist die Grenze.
Nee, die Grenze davon ist einfach der Stand von Apples AI-Technologie. Aber das hat mit dem Privatsphäre-System überhaupt nichts zu tun, sondern es ist einfach nur der Stand von Apples Technik. Aber sie haben ja auch viel später angefangen, solche Systeme zu entwickeln als OpenAI oder Google. Außerdem haben sie ja auch allgemein, sag ich mal, ja, Google als großer Datenkonzern so hat natürlich mega breites Verständnis und super viele Daten, auch nicht persönliche Daten, sondern einfach generell Daten, mit denen die trainieren können. Da ist ja Apple als Konzern schon grundsätzlich in einer anderen Position. Das hat aber mit der Frage nach der Privatsphäre nichts zu tun. Das sind zwei unterschiedliche Themen.
Nee, also ich finde, was ich dir mal sagen wollte, ist, dass jetzt, wenn wir die anderen Firmen angucken, dass die halt ein viel breiteres, viel breitere Datensätze haben, was du jetzt ja auch gerade selber gesagt hast. Das hilft halt bei diesen weitergefassten Fragen, ne? Und deswegen war meine einzige Aussage eigentlich, dass ich es spannend finde, ob Apple mit ihrem Ansatz, mehr auf Privatsphäre zu achten, in Zukunft genauso gute Ergebnisse erzielen kann, wie jetzt zum Beispiel OpenAI oder Google.
Genau, und meine Antwort wäre, diese zwei Dinge haben miteinander nichts zu tun. Sie wären, also theoretisch können sie danach streben, konkurrenzfähige AI-Modelle zu bauen, die auf einem Niveau von OpenAI oder Gemini agieren können.
Aber das verstehe ich jetzt nicht. Warum sagst du, dass das nichts miteinander zu tun hat? Wenn ich jetzt darauf achte, dass all meine Daten, die ich fürs Trainieren der KI nutze, irgendwie lizenziert sein müssen und so weiter, dann habe ich doch einfach einen geringeren Pool an Daten, um meine KI zu trainieren.
Ja, aber Moment mal, lizenzierte Daten zum Trainieren zu nutzen, hat ja nichts mit Privatsphäre zu tun. Das ist ja eine rechtliche Frage.
Nee, das sind zwei Themen, genau. Genau. Aber das habe ich ja auch gerade die ganze Zeit gesagt, ne? Privatsphäre und also Urheberrecht.
Genau, Urheberrecht ist eine andere Sache. Und da muss ich ganz klar sagen, ja, auf Urheberrecht zu achten, ist im Kampf um krasse KI-Features ein Nachteil. Wer dirty played, sich überall alles zusammenscrappt, kann besser trainieren, kann schneller vorankommen. Ja, wer da faul spielt, ist im Vorteil. Und das trifft auf OpenAI definitiv zu. Auf Google machen wir mal ein Fragezeichen dran. Die haben auch viele Daten, die sie benutzen können und dürfen. So, aber ja, Apple geht da an der Stelle vorsichtig ran, versucht sich aus Kontroversen rauszuhalten und ist dadurch natürlich nicht so schnell und agil unterwegs wie Player, denen das egal ist. Aber das hat mit dem Privatsphäre-Thema nichts zu tun. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind.
Genau, weil Daten von meinem persönlichen Gerät nicht an Apple kommen. So.
Genau, die kommen nicht an Apple und das hat auch mit dem Trainieren der Modelle im Generellen überhaupt nichts zu tun. Was man halt sagen kann ist, ey, Apple Intelligence, die Systeme dahinter sind halt generell keine so mächtigen LLMs und KI-Systeme, so wie das, was OpenAI betreibt, was Google mit Gemini betreibt. Die haben bei Weitem nicht so viele Tokens und so weiter. So, aber das hat nichts damit zu tun, was mit deinen privaten Daten passiert. Das ist eine andere Frage.
Genau, aber das ist jetzt ja also ist jetzt ja sowieso bei ChatGPT nicht so, dass sie deinen kompletten Computer scannen und sich alles ziehen.
Ja, eben
sondern
nicht.
Die arbeiten ja auch viel eben mit dem Input, den man halt auch halt anfragt.
Genau. Und das ist halt der Punkt, an dem Apple Intelligence natürlich im Vorteil ist und auch so ein System wie ChatGPT auch teilweise abziehen kann. Und das ist ja das Interessante an der Geschichte, an diesen ganzen Features und an dem System, so wie sie es vorgestellt haben. Weil ChatGPT konnte ich ja als iOS-User bisher schon benutzen. Mache ich ja auch. Ich habe bei mir auf dem iPhone ChatGPT auf dem Lockscreen als Shortcut. Ich habe die App, ich habe die macOS-App. So diese ganzen Chatbot-Funktionen, alles, was ChatGPT kann, das benutze ich als Apple-User ja schon die ganze Zeit. Der Mehrwert für mich, wenn Apple jetzt gesagt hätte, hier ist unsere neue Apple-AI, das ist auch eine App und die ist auch auf all deinen Geräten und kann jetzt alles, was OpenAI Software bisher kann, das hätte für mich ja nur dazu geführt, dass ich jetzt den Anbieter meiner KI wechsle, aber funktionstechnisch hätte es mir ja nichts Neues gebracht, aber Apple Intelligence bringt mir als iOS-User extrem viele neue Funktionen, eben weil der Ansatz so unterschiedlich ist, weil so krass und intelligent ChatGPT ist, so viel ChatGPT auch über die Welt und das weltweite Geschehen weiß, so wenig weiß es über mich als Person und Apple Intelligence ist als KI-System halt so aufgebaut, dass es halt einfach extrem viel über mich weiß und das auf eine private, sichere Art und Weise und das ermöglicht der KI halt super persönliche Anfragen sehr, sehr schnell on device für mich zu erledigen, die ChatGPT nicht mal im Traum hätte machen können. Und das ist halt cool, weil sich das dann jetzt ergänzen wird in Zukunft und ich auf einmal sowohl eine krasse persönliche KI, so wie, sowas wie einen persönlichen Butler habe, ja, einen Sekretär, ja, Siri ist mein neuer Sekretär auf dem iPhone, der alles so für mich erledigen kann, was mit mir zu tun hat und alles, was mit der Welt zu tun hat, das kann dann halt die ChatGPT-Expansion machen.
Genau, das hat man auch schon gesehen an solchen Features wie suche ein Bild raus, füg das in die Notizen-App rein. So, ne, das ist halt dieses in ein System, also in das Betriebssystem integriert sein. Das wird halt ChatGPT vielleicht auf Windows irgendwann können. Aber ne, halt, es gibt halt für OpenAI keinen Zugang zu einem mobilen Betriebssystem.
Ja. So ist es. Genau. Ja, aber ich merke auch jetzt schon, es ist echt krass, wie man sich da im Kreis reden kann. Also diese ganze Sache ist echt furchtbar komplex. Und ja, man muss auch sagen, ein Punkt, ich habe schon zwei lose Enden, an die ich von vorhin noch anknüpfen wollte. Erstmal ganz kurz die Info, weil du ja gesagt hast, ja, man kann ja in Zukunft vielleicht auch noch mit anderen arbeiten. Das haben die ja in der Keynote auch gesagt, dass sie diese Schnittstelle zu anderen AIs offen gestalten wollen. So wie man sich in Safari seine Suchmaschine aussuchen kann, wirst du dir in Zukunft aussuchen können, an welche KI Apple Intelligence Dinge weitergibt, wenn es selbst an seine Grenzen stößt. So, und auch Gemini ist da auf dem Event namentlich gefallen, nicht in der Keynote, aber in Sessions danach. Also die sind da schon noch mit drin und es ist, soll so als offene Schnittstelle gestaltet werden. Und ich denke auch, dass es Sinn macht, das so zu gestalten, weil ich es eher für unrealistisch halte, dass Apple in absehbarer Zeit Führer in Sachen KI-Technik wird. Was Apple machen kann, ist krasse KI anwenden, um coole Funktionen, persönliche Funktionen auf deinem Gerät zu ermöglichen, aber an dem Punkt, wo sie irgendwie schneller Updates raushauen als ChatGPT und 4.0 noch in den Schatten stellen, bevor 5.0 rauskommt, so, das wird ja nicht passieren. Und so können sie halt dieses große Battle um die KI-Marktherrschaft irgendwie da den anderen Firmen überlassen und trotzdem ihren Usern wirklich einzigartige Features und Möglichkeiten bieten, die halt so vorher nicht gingen.
Und meinst du, das wird dann im Endeffekt so gestaltet sein, dass du wie bei der Suchmaschine dann wählst, hey, ich möchte jetzt, wenn Siri nicht mehr weiter weiß, dass die Anfrage an Gemini oder an OpenAI weitergeleitet wird?
Genau,
so.
Ja.
Ja, ergibt Sinn. Okay, falls, wenn du jetzt nicht noch ein anderes offenes Ende ansprechen willst, hätte ich noch was?
Ich hatte noch ein offenes Ende, aber ich habe es gerade ehrlich gesagt wieder vergessen.
Okay.
So viel. Und es ist auch schon spät, muss ich auch sagen, ich habe hier Mitternacht schon in...
Alles gut. Ja, es ist halt wirklich, man merkt ja an solchen Dingen, dass dann halt Elon Musk irgendwie was Falsches twittert und so. Das ist so ein Thema, wo, obwohl er ja eigentlich da super drin sein sollte in dem ganzen Thema.
Ja, er ist halt ist so ultra salty, weil er Sam Altman hasst. Die beiden haben ja auch eine sehr zerstrittene Vergangenheit. Ich glaube, er hat einfach jede Chance nutzen, um gegen ihn zu wettern.
Ja, okay. Weil was ich noch interessant fand, wir haben jetzt einmal darüber gesprochen, es geht immer noch um die Frage, so was ist jetzt ChatGPT, was ist Apple? Weil eine Sache, finde ich, gibt es noch, wo in der Keynote gar nicht rüberkam, dass da ChatGPT oder OpenAI hintersteckt, und das sind die Writing-Tools. Wenn ich das jetzt hier richtig aus den Zeilen lese, ist das auch von ChatGPT, diese Bilderstellung. Zum Beispiel auf dieser Seite, die ich dir gerade genannt habe. Moment.
Bilderstellung, Texterstellung meinst du jetzt?
Genau, ja, sorry, Writing-Tools.
Okay, ja, nicht, dass wir jetzt hier komplett durcheinander geraten, naja.
Genau, also das betrifft dann, glaube ich, hauptsächlich den Mac. Wenn du da halt, da gibt es halt auch, kannst mal ganz runter scrollen, gibt es auch eine Ansicht, wo man dann Pages sieht und dann so ein Chat-GPT-Fenster, wo dann halt mit dem Text gearbeitet wird.
Ja, die Writing-Tools per se sind erstmal Apple Intelligence. Die können auch solche Sachen machen, wie deine E-Mails umformulieren. Du tippst so eine Antwort auf eine Mail und sagst so, kannst du das bitte ein bisschen freundlicher formulieren? Kannst du das professioneller formulieren? Oder kannst du das knapper formulieren? Weil ich habe jetzt hier mega rumgerambelt. Ich will jetzt meinem Abend gegenüber jetzt nicht so eine mega lange Mail zumuten. Kannst du das bitte kurz zusammenfassen? Das kann Apple Intelligence von alleine. Dafür muss nicht auf ChatGPT zugegriffen werden. Wenn du aber generell aus dem Nichts neue Texte schaffen möchtest, also quasi ein, hey, schreibe mir bitte eine Mail, wo es da und darum geht, bla bla bla, generier mir das mal bitte. Dafür brauchst du ChatGPT und dafür gibt es auch nochmal eine separate Integration. Das hat aber mit den Writing-Tools so erstmal nichts zu tun. Die funktionieren so alleine auch auf Apple Intelligence Level.
Okay, weil das finde ich echt schwierig herauszufiltern, was irgendwie, weil hier steht halt auch, dass es halt integriert in Siri und Writing-Tools sind, deswegen bin ich jetzt darauf gekommen, aber dann ist es halt so, dass wenn die Writing-Tools auch am Limit sind, dass dann dort auch wieder ChatGPT zum Tragen kommt, ja?
Ja, aber da geht es dann um Generieren und Kram, aber so kurze Sachen wie was anpassen, so, das kann Apple Intelligence für dich machen.
Okay.
Ja.
Uff.
Boah, ja, es ist wirklich komplex, ne? Also es ist wirklich, also hat viel zu tun. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier noch mehr im Kreis reden, was diese Geschichten angeht, vielleicht mal ein kleiner Fokus darauf, auf die tatsächlichen Funktionen von Apple Intelligence, die vorgestellt wurden. Ich denke, auf alle Funktionen von Siri einzugehen, ist gänzlich unmöglich, denn das Versprechen dahinter ist ja, dass Siri jetzt so gut wie alles können soll, in Anführungsstrichen, und das mit so gut wie allen privaten Informationen über dich, weil im Hintergrund Chats, Mails, Kalendereinträge, Dateien und all der Kram im Hintergrund gelockt wird und das halt lokal on device und es hat Zugriff und es kann Kontext verstehen und macht all diese Dinge. Da sehen ja die Möglichkeiten im Endeffekt endlos und wie gut die dann funktionieren, können wir überhaupt nicht einschätzen. Dafür muss man abwarten, bis das System gelauncht ist, ja, weil versprechen kann man natürlich viel und wie gut es dann ist, ist ein anderes Thema, ne? Aber es war ja nicht nur der Sprachassistent, der vorgestellt wurde, sondern es gab ja auch noch andere Systeme, wie zum Beispiel das Generieren von Bildern. Das fand ich mega interessant gelöst. Die haben ein System vorgestellt, ist auch Teil von Apple Intelligence, das nennt sich Image Playground. Das gibt es als separate App und es gibt es als Plugin für andere Stellen im Betriebssystem oder andere Apps. Aber das ist im Endeffekt immer dasselbe System. Man kann Schlagwörter, generelle Themen und so ein Kram halt sich so zusammenstecken und dann daraus on device Bilder generieren lassen für alle möglichen Szenarien, ja, weil es ja eben als API, als Plugin quasi funktioniert und an anderen Stellen zum Einsatz kommen kann, kannst du halt in einer Notiz dir was generieren lassen oder in einer Nachricht oder auch nur einfach so oder was, wo überall, wo du auf die Idee kommen könntest, ey, hier brauche ich jetzt ein Bild, kannst du das Tool einfach nutzen, um ein Bild zu generieren. Und ich fand es halt sehr interessant, dass sie sich A, dazu entschlossen haben, das 100% on device zu machen und B, sich dazu entschlossen haben, es nicht fotorealistisch zu machen.
Ja, aber das fand ich, das war so richtig Apple, dass sie das nicht fotorealistisch machen. Weil damit gehen sie diesem ganzen Problem aus dem Weg, dass man irgendwie sagt, so, ja, man kann nicht erkennen, ist das real oder ist das KI generiert, weil du kannst immer erkennen, dass es zumindest nicht real ist. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was dann zur Firmenphilosophie passt. Ich fand auch sehr cool, wie sie das visuell gemacht haben, dass man mit diesem Kreis dann wie so Text dann dazusetzen kann. Ne? Man nimmt erstmal zum Beispiel einen Namen von, hey, mach ein Bild über Felix zum Beispiel, wie er als Astronaut im Space irgendwie unterwegs ist. So, dann guckt er in meinen Fotos, wie sieht Felix aus? Okay, ja, das ist Felix. So, macht das dann da rein und dann könnte ich sagen, ja, und jetzt will ich noch irgendein Attribut hinzufügen. Und so passt sich dann dieses Bild halt immer weiter an. Das ist
ja, das und ist das cool ist auch gemacht. Der Grund, warum das on-device gemacht wird, eben wegen diesen persönlichen Daten. Das ist halt, sie wollen halt nicht, dass dann irgendwie ein Verständnis davon, wie Felix aussieht, an irgendeinen Server geschickt wird und da weiterläuft, sondern sie denken sich halt so, ey, das Aussehen deiner Familie, deiner Kinder, deiner Freunde ist eine so persönliche Sache, die soll das Gerät nicht verlassen. Deswegen bieten wir diese Funktion ausschließlich lokal an. Ich bin sehr gespannt darauf, wie gut das funktionieren wird, weil natürlich lokale Bildergenerierung nicht so mächtig ist wie Bildergenerierung über einen Server, weil einfach viel mehr Rechenkraft zur Verfügung steht und du viel größere KI-Modelle auf dem Server laufen lassen kannst als auf so einem A17
Pro. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es nicht fotorealistisch ist. Also noch ein zusätzlicher Grund. Meinst du?
Könnte sein, aber das wird
nicht der Hauptgrund sein. Du brauchst ja viel mehr Details, ne, wenn du es fotorealistisch
machst. Ja, aber das wird nicht der Hauptgrund sein. Ich hatte zum Beispiel auch eine Vision Pro Demo heute im Apple Park.
Leute, wenn ihr euch aber nach diesem hitzigen Gespräch ein bisschen erfrischen wollt, macht das doch einfach mal mit einem Holy. Die supporten uns ja auch beim Crewcast. Und Holy ist quasi ein Pulver, aus dem ihr euch eure eigenen Softdrinks mixen könnt. Es gibt dabei verschiedene Kategorien, beispielsweise Energy Drinks, es gibt die Hydrations und dann noch Eistees.
Ja, die sind alle ohne Zucker und wirklich in 1000 verschiedenen Varianten nochmal verfügbar. Also nicht nur die Kategorien, sondern auch noch verschiedene Geschmackssorten. Ich muss sagen, mein bisheriger Favorite war der Mint-Lime-Matcha-Eistee. Ich traue mich jetzt aber mal hier auch an die nächste Sorte, die habe ich noch gar nicht probiert. Mango-Passionsfrucht-Schwarzer-Tee. Dafür muss man den Shaker hier einfach öffnen. Dann hier dieses kleine, entspannte Tütchen einfach mal rein. Und dann taste ich das gleich. Julian, wie schmeckt dir am besten?
Also ich habe jetzt eine neue Lieblingssorte. Das ist Watermelon Whale.
Mhm. Whale, so wie ein Wal oder was? Ein Walfisch?
Ja, genau. Das sind ja meistens Tiere, ne, die Sorten.
Ja, das ist auch, ja gut, nee, hier ist kein Tier drauf, aber auf dem Energy hier ist ein Adler drauf. Ist der Adler Energy, wenn man mal richtig Attacke geben will. Gut, ich habe mir meinen Eistee geshaked. So schnell ist es fertig. Zack, einmal probieren.
Und? Bringt es der?
Okay. Tatsächlich, also Real Talk finde ich noch besser als den Mint Matcha. Ich hätte es jetzt auch gesagt, wenn ich ihn schlechter gefunden hätte, weil der Matcha ist schon echt strong, aber nee, Mango, damit kriegt man mich aber auch, muss ich sagen. Also eigentlich ist keine Überraschung, großer Mango-Fan hier.
Ja, und weil ihr das Ganze eben einfach zusammenmixen könnt, braucht ihr keine Kisten mehr schleppen. Ihr könnt das Pulver immer dabei haben und euch auch mal spontan unterwegs einen Shake ready machen. Und insgesamt ist das Ganze auch mit 80 Cent pro halben Liter relativ erschwinglich. Kein Zucker ist drin, kein Taurin, nur natürliche Aromen und natürliche Farbstoffe. Und insgesamt nur 20 Kalorien pro Portion.
Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, kann ich euch also das Holy Starter Pack sehr ans Herz legen. Darin findet ihr nicht nur den Shaker, sondern auch aus allen drei Getränkekategorien verschiedene Probiersorten. Da sind einmal 14 Päckchen vom Holy Energy drin, 14 Päckchen vom Holy Eistee und sogar 15 Päckchen vom Hydration Drink. Und mit unserem Code Crew5 könnt ihr dabei sogar noch 5 Euro sparen. Also es ist perfekt für Neukunden und Bestandskunden. Die sollten vielleicht mal den Code Crew ohne 5 ausprobieren. Da gibt es 10% auf die gesamte Bestellung. Da durfte ich mal eine App ausprobieren, die nennt sich Skybox AI. Das ist auch eine App, die lokal auf dem Gerät Umgebungen generieren kann. Also du hast, die dich dann quasi komplett ringsum umschließen und die hatte kein Problem damit, auch in akzeptabler Zeit komplette 360 Grad fotorealistische Panoramas auf dem Chip zu generieren. Das ging. Ja, das hätten sie sicherlich auch für ihr eigenes System hingekriegt.
Ja, okay. Ansonsten ja. Fand ich noch die ganzen Mail-Features halt super praktisch. Also allein, dass halt deine Inbox sortiert werden kann nach Priorität und Apple halt quasi die Mail so scannt, nach dem, ob da irgendwelche Deadlines drinstehen, ne? Ob das irgendein Termin beinhaltet, der schnell oder der relativ zeitnah dann ist. Und daraus kann dann halt die Mail-App quasi oder eher Apple Intelligence erkennen, ist das jetzt wichtig für dich? Und dann die Mail halt oben anzeigen, ne? Das finde ich halt auch echt super nice. Oder halt Vorschläge machen zum Antworten, das ist halt auch cool.
Ja, komplett. Da bin ich sehr hyped drauf und das sind aber auch solche Sachen, wirklich, dass solche Features dann einfach auch so, ja, ist halt Teil von Apple Intelligence, ja, kriegst du dann auf dem iPhone 15 nicht, fragwürdig. Also ich hoffe wirklich, dass dann da vielleicht dann nochmal eine Ausnahme gemacht wird und es dann da auch kommt. Aber ja.
Mhm. Aber und das sind natürlich, muss man auch sagen, das sind auch Features, die jetzt bei Gmail auch kommen werden.
Ja, Gmail wird das auf jeden Fall bekommen. Gmail hat das. Aber Gmail ist halt dann auch eine serverbasierte Lösung. Ne?
Was genau, das okay ist das Schöne.
Ich glaube, man kann den Google-Mail-Servern ausreichend vertrauen, ist jetzt mein persönlicher Eindruck. Aber trotzdem, manche Leute sind da wirklich sehr, sehr pingelig und sagen, ja, ich möchte, ich meine, die fucking Mails liegen eh bei Google. Sollen die das halt bei sich in der Cloud analysieren? So, ich sehe das nicht so eng. Ja, aber ja. Bei Apple ist halt alles dann on-device.
Und was ich noch bei den Antworten interessant finde, ist, dass es dafür auch noch so ein Pop-up-Fenster gibt. Also keine Ahnung, man bekommt eine Termineinladung und dann ist hier das als Beispiel aufgeführt, ob dein Partner halt auch mit dabei ist, ob du mit dem Uber anreist oder wie auch immer. Und da gibt es so ein paar
Buttons, die man halt dann betätigen kann, um ja, die Antwort halt genauer zu machen. Und dann schreibt ihr dir dementsprechend halt einen Text. Also ich denke vor allem solche Mails, solche Standard-Mails, so ja, vielen Dank für deine Anfrage, pipapo, also so solche Standard-Antworten, die man häufig schreibt, die werden halt super, super wenig nur noch selbst geschrieben werden müssen. Und das ist natürlich auch sehr hilfreich.
Ja, ja. Auch in Bildersuche wird jetzt sehr viel besser werden. Was ich auch schön fand, ist, dass der Magic Eraser vom Pixel einfach eiskalt kopiert wurde. Es ist eine tolle Funktion. Ich finde, da muss nicht groß dran rumgemacht werden. Die ist schon toll, so wie sie ist. So freue ich mich als iOS-User, dass sie einfach 1:1 gescammt wurde. Genauso wollte ich sie nämlich haben und jetzt bekommen wir sie. Das ist toll.
Ja, aber die, da muss ich auch nochmal rein, weil das fand ich jetzt auch irgendwie so ein bisschen, wie lange gibt es diese Funktion schon?
Lange.
Und dann B, sie haben ja jetzt nicht mal den vollen Funktionsumfang wie zum Beispiel auf Samsung-Geräten. Ne? Also bei Samsung ist es ja zum Beispiel so, du kannst die Person entfernen, du kannst sie aber auch verschieben. Mhm. Das geht ja scheinbar auch nicht. Also sie haben es nicht geschafft aufzuholen in allen Punkten, sondern sie haben halt die Basisfunktionalität. Ja. Genau.
Ich denke, von Aufholen können wir ja sowieso nicht sprechen, weil Apple Intelligence erst Ende des Jahres kommt und auch erstmal nur in Amerika. Ich kann diese Funktion auf meinem
Pixel in Deutschland schon setzen. Ist denn die Magic Eraser Funktion Teil von Apple Intelligence oder ist das Teil der Fotos-App?
Ja. Nee, das ist Apple Intelligence.
Also das ist auch etwas, was dann nur auf dem 15 Pro kommt?
Ja.
Eine Funktion, die es schon auf jedem Pixel-Gerät gibt?
Ja.
Okay, ja.
Also so verstehe ich es zumindest. Ja, ich meine,
ja, es kam ja auch nicht vorne so in der Präsentation, sondern erst bei Apple Intelligence. Also ja.
Ja.
Wahrscheinlich ist es so.
Ich muss sagen, also ob man da jetzt so dieses Verschieben von Personen und so, ob es das wirklich für Apple auch gebraucht hätte, stelle ich jetzt einfach mal dahin. Ich glaube, der Ansatz von Google ist da so ein bisschen zu sagen, oh, wir können das machen. Diese Funktion sieht witzig aus, ist sicherlich auch hier und da mal nützlich. Also hauen wir die einfach mal raus und flexen damit ein bisschen rum. Ich glaube, Apple ist es dann sehr wichtig, die achten da nochmal so ein bisschen mehr drauf. Ja, wollen wir das überhaupt, dass man so rumfaken kann dann mit seinen Bildern? Das ist ja zum Beispiel auch aus einem Google Pixel-Werbespot so dieses Beispiel, oder springt jemand auf ein Trampolin, haut dann oben einen Basketball in den Korb rein, oder nimmst du da den Eraser und bla und schiebst, machst das Trampolin weg, den Basketballspieler noch ein bisschen höher, sodass es so aussieht, als ob der quer durch die Luft fliegt und den Ball reinmacht. So kann ich mir vorstellen, dass sowas Apple auch einfach gar nicht erstrebenswert findet, so ein Feature anzubieten. Aber du hast ja schon recht, ne? Also es fehlt schon einiges. So, sie haben da eine sehr leichte Version jetzt von gemacht, von dieser Bildbearbeitung. Und es gibt ja auch viele Dinge, die da durchaus auch in Apples Philosophie oder Apples Philosophie nach da reingepasst hätten. Wie zum Beispiel dieses, ich habe 5 Bilder, auf jedem guckt wer anderes blöd. Lass mich mal kurz die Gesichter antippen, bis ich eins hab, wo alle Gesichtsausdrücke passen. Das wäre voll das Apple-Feature. So, und das haben sie nicht drin. Und werden sie dann auch Ende des Jahres nicht drin haben. So, und beim Pixel gibt's das jetzt auch schon eine ganz schön lange Weile. Und die Entwicklung dort geht ja auch vorwärts. Also, um überhaupt aufzuholen, müssten sie ja jetzt heute auf dem Stand sein. So, aber sie holen ja nicht auf, sondern sie zeigen jetzt, wo sie in einem halben Jahr sein werden. Also, ja.
Ja, in einem halben Jahr in Amerika. Und genau. In einem Jahr in Deutschland oder so. Das ist halt, ja. Hast du denn gehört, ob man diese Funktion früher nutzen kann, wenn man jetzt zum Beispiel sein Handy auf Englisch stellt? Oder hat das wirklich was mit der Location zu tun? Oder mit der Sprache?
Nein, ich glaube, das sollte funktionieren, wenn man die Location und Sprache vom Gerät also es wird nicht über GPS oder sonst was geguckt, wo du dich befindest. Ich glaube, wenn du dein Gerät auf amerikanisch einstellst und auch die, du kannst ja die Grundlocation irgendwie von deinem Gerät auch manuell einstellen. Wenn du das alles auf America einstellst, sollten diese Funktionen dann auch in Deutschland verfügbar sein. Aber dann ist halt dein ganzes Betriebssystem auf Englisch. Ja. Und du musst auch Englisch mit den Funktionen reden und so natürlich.
Ja.
Also das wäre ein Workaround, der ist erstmal verfügbar dann, aber ja.
Okay. Ja gut, ich glaube, haben wir die Großteil der Funktionen, also ich finde halt...
Genmojis?
Genmojis, ja, die haben wir noch nicht.
Ja, also einfach Emojis, KI generieren, da bin ich mal sehr gespannt, was damit so alles geht. Es ist irgendwie auch so ein typisches Feature gewesen, weil sie haben halt nicht so die mega Übermacht, so was KI-Brainpower angeht. Emojis sind vom Konzept her sehr simpel. Die haben eine sehr eindeutige Designsprache, die man einer KI sehr leicht antrainieren kann. Also war es eigentlich so low-hanging fruit, das mal mitzunehmen. Das hat auch bisher noch kein anderer gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Also haben sie da die Chance ergriffen, um da mal einfach reinzupreschen und das zu machen. Wird vielleicht ganz witzig, ja?
Low-hanging fruit ist ein Zehner. Ja, passt perfekt. Ja, also ich finde, das ist halt bei vielen, also bei einigen Dingen kann man das schon sagen, dass Apple so erstmal so ein paar Sachen gemacht hat, um halt erstmal was zu machen. So habe ich das Gefühl. Jetzt wollte ich gerade noch eine andere Sache sagen. Ich habe es schon wieder vergessen.
Es geht so viel hin und her.
Ah ja, genau. Hier nochmal einmal zu dem Thema HomePods und auch Apple TV und sowas.
Oh ja, oh ja.
Das finde ich halt irgendwie auch schade, dass diese Gerätegruppe jetzt aktuell noch gar nicht davon profitiert. Vision Pro ja genauso. Also es gibt so gibt halt jetzt drei Gerätegruppen, iPads, iPhones, Macs, die profitieren und der Rest halt nicht. Und das ist halt schon schade, ne? Also
furchtbar schade, ja. Also es ist auch so, boah, einfach enttäuschend, gerade im Fall vom HomePod. Ich verstehe es ein bisschen aus dem Aspekt heraus, dass Apple Intelligence und das neue Siri ja ganz viel über dich wissen soll und on-device und diese ganzen persönlichen Informationen über dich dann on-device gelockt werden und es dann natürlich nur auf dem Gerät funktioniert, auf dem du da gerade unterwegs bist und bla. Und man natürlich seine ganzen persönlichen Daten eben nicht auf dem HomePod oder sonst wo hat. Aber sie hätten ja trotzdem ein LLM-basiertes Siri für die HomePods vorstellen können, sogar müssen, meiner Meinung nach, einfach mal, damit diese Systeme schlauer und intelligenter werden. Ich erwarte ja gar nicht den vollen Umfang des perfekten persönlichen Assistenten auf meinem HomePod. Einfach nur ein nicht mehr ganz so dummes Siri hätte mir ja schon ausgereicht. Aber ja, die haben es komplett ausgelassen einfach. Die so, da ändert sich nichts.
Und bei tvOS wäre es ja auch mega geil gewesen. Und ich meine, es gibt ja sogar ein Apple TV 4K mit M1.
Was? Nein.
Ja, oder nicht? Gibt's nicht?
Nein.
Gibt's keinen?
M1 ist ja komplett overpowered für. Also, das würde mich jetzt sehr wundern.
Ah, nee, stimmt. Da sind immer die A-Prozessoren drin, ne?
Ich sehe so, Moment mal. Ich glaube, der Prozessor, der aktuell drin ist, ist ein, ich kann es dir gleich sagen, A15. Interessanterweise gibt es kein iPad Mini, das Apple Intelligence unterstützen wird. Also Apple Intelligence auf dem iPad ist 9 Zoll aufwärts.
Ja, auch wegen M1 dann, ne?
11 Zoll aufwärts, sorry, ja. Oder? Nee, warte, wie viel Zoll? Oh, Digga, es ist zu spät für mich.
Aber ihr merkt schon, es ist wirklich super kompliziert, ja, so welche Geräte haben was und, Digga.
Ja, und wenn wir halt als Tech-Experts, sag ich mal, da auch schon so ein bisschen an unsere Grenzen geraten, sagt halt auch schon viel darüber aus, wie genau der Durchschnittsmensch verstanden haben wird, wo da die Grenze zwischen den Systemen liegen und so.
Das ja, aber ich glaube, das ist Apple aber auch jetzt erstmal egal, weil erstmal so rüberkommen, Apple macht damit was, oder? Ja, das war doch auch super, super essentiell für Apple, dass erstmal jetzt keiner mehr sagen kann, so ja, Apple macht bei KI nichts. Ne? Genau. Sie haben jetzt quasi die Tür so ein Stück auf und ihren Fuß so leicht reingeslidet. So. Und da, das genau. ist, glaube ich, war auch, glaube ich, von vielen Investoren und so weiter. Die werden sich auch nicht so mega gut damit teilweise auskennen und sind dann jetzt vielleicht auch erstmal froh, dass Apple da einfach was macht. Ne?
Genau. Und auch was Sinnvolles macht. Ich meine, in erster Linie geht es ja auch jetzt nicht darum, irgendwie den KI-Markt zu dominieren oder irgendeine Lösung anzubieten, die gesellschaftsweit irgendwie da neue bahnbrechende Dinge kann, sondern es ging jetzt erstmal darum, Apple-User mit praktischen KI-Features zu versorgen. Dass du beim Benutzen deines iPhones dann in Zukunft nicht das Gefühl hast, oh, warum ist denn mein Telefon so dumm und dein Pixel so schlau und kann so viele smarte Sachen, die mein iPhone nicht kann, ist ja mega wack, sodass man dem da erstmal Abhilfe schafft. Und das haben sie eigentlich auch ganz gut hinbekommen, auch wenn es noch lange dauert, bis es kommt. Ich denke, sobald diese erste Welle, dieses erste Apple Intelligence Update dann auf dem Gerät drauf ist, ist erstmal so, oh, okay, man ist dabei und jetzt kann es auch smarte Sachen.
Ja, ja. Ich denke, vielleicht sehen wir dann nächstes Jahr für die HomePods ein Update. Also ich denke, ja, vor der nächsten WWDC wird da nichts kommen. Fall.
Ja, ja, da kommt jetzt erstmal nichts. Die müssen jetzt auch erstmal selber klarkommen, das überhaupt alles zum Laufen zu bringen. Man hat es ja auch an solchen Sachen gemerkt, wie der Verfügbarkeit der Betas. Also du hast jetzt Zugriff auf die Betriebssystem-Betas, iOS 18-Beta, iPadOS-Beta, VisionOS, macOS-Beta, also du kannst sie alle installieren, aber Apple Intelligence ist nicht Teil dieser Betas. Du kannst die ganzen anderen Funktionen, die vorgestellt wurden, so, die sind in den Betas vertreten, aber Apple Intelligence erstmal nicht. Die fertigen Betriebssysteme, ja, iOS 18, kommt dann im Herbst, so wie immer, mit dem neuen iPhone, die neue iOS-Version, dann ist sie für alle da. Und erst dann launcht die Beta für Apple Intelligence. Also so, erst wenn iOS 18 draußen ist quasi, startet für Apple Intelligence überhaupt erstmal die Beta und dann dauert es nochmal bis zum Ende des Jahres, bis auch Apple Intelligence den Beta-Status verlässt. Also das ist schon scheinbar noch überhaupt nicht fertig, das System. Da müssen die jetzt mit Hochdruck dran arbeiten, damit das noch 2024 erscheinen kann.
Aber gab es da jetzt, weil du ja vor Ort bist, gab es da irgendeine Möglichkeit, das auszuprobieren? Apple Nein. Intelligence? Also es wurde Nein. wirklich nur, also wir haben nur das gesehen, was auch in der Kino zu sehen war, quasi.
Genau.
Es kann also sein, dass Apple da etwas zeigt, was doch überhaupt nicht fertig ist, so rein theoretisch.
Das kann nicht nur so sein, das ist so.
Das ist so. Ja, okay.
Ja, aber das ist auch nicht untypisch, sage ich mal. Das war ja bei der Google I.O. auch streckenweise echt häufig der Fall,
Stimmt,
dass sie
ja.
Features gezeigt haben, die later das Jahr kommen. Nur ist der Unterschied, dass halt Google sehr advanced AI-Features gezeigt hat, die dann später kommen. Und Apple sagt so, hier sind unsere allerersten AI-Features, die kommen auch erst sehr viel später. Also so ja. diesen, also ich finde dieser Magic Eraser ist echt so dieses perfekte Beispiel. Einfach so ein Feature, das auf Pixel seit Ewigkeiten gibt. Ja, und bei uns kommt er dann Ende des Jahres. Ja.
Nur
aber gut, wollen wir das Thema abschließen, Apple Intelligence? Komm, da haben wir jetzt ganz viel drüber gequatscht. Lass mal noch ein bisschen über die anderen Betriebssysteme quatschen und da mal noch so ein bisschen drumrum dorkeln. Weil die waren ja auch großer Teil von der WWDC. Ja, das ist ja eigentlich so gut, Apple Intelligence hat jetzt dieses Jahr so alles so ein bisschen überschattet, aber es gibt ja auch abgesehen davon viele Updates für alle Apple-Geräte und es sind dann halt auch Sachen, die man ja auch auf dem iPhone 15 und so Kram bekommt. Also bei manchen ist wohl der Eindruck entstanden, irgendwie, iPhone 15 wird gar nicht mehr supported, Apple supportet alte Geräte jetzt gar nicht mehr, was da los? Nee, also es kommt, glaube ich, sogar, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, welches Gerät das ist. Ich glaube, iPhone 10S oder so kriegt sogar noch iOS 18. Also das ist halt wirklich, Support geht way back. Zitiert mich jetzt nicht, dass es genau das Gerät ist, aber ja, es ist Apple-typisch, wird das Betriebssystem an viele, viele, viele ältere Geräte auch rausgehauen und da ist auch viel, viel spannender Kram mit dabei.
Ja, genau. Dafür können wir uns ja einfach mal also so ein bisschen in die iOS 18 Preview angucken, weil das Erste, was da, glaube ich, visuell auffällt, sind halt die Anpassungen auf dem Homescreen. Ich muss erstmal sagen, man kann jetzt Icons frei verschieben, scheinbar auch komplett frei. Erst dachten wir, als wir die Keynote geguckt haben, dass man nur irgendwie so rein verschieben kann. Nee, aber scheinbar kann man alles auch komplett frei verschieben. Und man kann jetzt die Icons halt auch färben. Also zum Beispiel, wenn du irgendwie ein gelbes Shirt hast auf deinem Lockscreen, dann kannst du das daran anpassen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, das sieht irgendwie ultra hässlich aus.
Ich stimme aber dir zu.
Ist es so gar nicht Apple? Also keine Ahnung.
Ja, es ist halt, sie beugen sich so ein bisschen den Wünschen der User an der Stelle. Ja, viele wollen das mehr anpassen, wollen da mehr Kontrolle über ihren Homescreen haben. Ich meine, wie gesagt, bei Android so, das geht halt schon sehr lange. Und sie haben dann halt gesagt, so gut, komm, das bieten wir da mal an. Ich würde aber auch davon abraten, diese Einfärbung der Icons zu nutzen, weil ich die auch absolut unästhetisch finde. Ich habe ein, zwei Beispiele gesehen, wo es dann schon coole Designs gibt. So gerade irgendwie auch mal alles schwarz-weiß machen und so in Zeiten von Smartphone-Addiction und so ist es gar nicht mal so eine schlechte Idee, seinem Handy vielleicht auch mal so eine etwas langweiligere Erscheinung zu geben, dass man sagt, komm, statt den ganzen Clicky-Bunti-Icons machen wir die jetzt mal schwarz-weiß oder dunkelblau-grau oder irgendwie sowas, dann ein schön minimalistisches Wallpaper, dann bin ich vielleicht nicht so an mein Gerät gezogen und es fällt mir vielleicht ein bisschen leichter, da die Finger von zu lassen. Ist schön, dass man diese Option hat, aber man hat jetzt halt auch die Option, sein iPhone ultra hässlich einzustellen. Na, bisher immer so der Grund, warum es halt das nicht gab, ist, weil Apple gesagt hat, so, bevor da irgendjemand irgendeinen Scheiß zusammenklickt, bestimmen wir einfach, wie es auszusehen hat, dann sieht es auf jeden Fall gut aus. Ja, dass es auf jeden Fall gut aussieht, ist jetzt nicht mehr gegeben.
Ja, und ich frage mich halt auch, man sieht in dem Material von Apple halt auch nur die Standard-Icons. Wie das jetzt zum Beispiel bei Icons aussieht, die halt, also keine Ahnung, Facebook-Logo oder ne, WhatsApp.
Es funktioniert überall, das ist der große Vorteil.
Ja, aber
Vorteil.
Das könnte mir noch, und das stelle ich mir halt richtig Krebs vor. Also wenn du so ein grünes WhatsApp-Logo dann irgendwie in Rot färbst oder so.
Ja, aber also das geht und das wird dann auch so. Bei Widgets ist es am allerschlimmsten. Ich hatte mal einen Screenshot gesehen von jemand, der hat sonst so ein Rivian-Widget auf dem Homescreen. Und da hast du dann eigentlich normal ein Bild von deinem Auto, was dann so Teil des Widgets ist. Und ist einfach das ganze Auto in einer Farbe komplett eingefärbt. Und es sieht einfach so schlecht aus. Aber ja, die Option ist jetzt da. Ich sag mal so, man muss es ja nicht benutzen. Ich freue mich, dass man jetzt wenigstens frei auf dem Homescreen die Sachen anordnen kann. Das war längst überfällig. Endlich geht das.
Genau, ich glaube, das Coolste an iOS 18 und meiner Meinung nach ist halt das Control Center. Ich finde, dass man da jetzt halt die Geschichten neu anordnen kann und auch in der Größe verändern kann. Ne, also das ist schon wirklich sehr, sehr nice.
Ja, App-Icons übrigens auch, das haben sie auf der Keynote gar nicht gezeigt, habe ich jetzt aber in der ersten Beta schon entdeckt. Du kannst die App-Icons jetzt auch größer machen auf deinem Homescreen. Also du kannst sagen, so, ja, das
war
das. Das sieht dann aber auch nicht so
sehr wild aus, oder? Finde
ich. Das ist so der, ja, also, das ist eher so der Oma-Modus dann, finde ich.
Ja, es sieht so nach Senioren-Smartphone dann aus. Ja. Okay. Ja, und beim Control Center kann man jetzt halt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das mit allen Einstellungen geht, aber man kann halt dann auch sagen, also normalerweise hat man ja so eine Toggle zum Beispiel, ne, Taschenlampe an, aus, kann man so draufklicken und man kann die dann teilweise größer ziehen. Ich weiß nicht, ob das für alles funktioniert, aber auf jeden Fall kann man bestimmte Sachen halt vergrößern und es gibt jetzt halt auch so eine neue Ansicht zum Beispiel auch für Smart Home, dass man dann noch weiter runterziehen kann und dann halt so seine Smart Home Geräte auch auf einen Blick hat. Die waren vorher auch schon im Control Center, aber jetzt ist es irgendwie noch mal ein Stück nicer integriert.
Ja, davor war es halt so, ja, alle deine Smartphone-Geräte sind dann da noch unten irgendwie drin und du musst es mit deinen anderen Sachen, die du auch im Control Center hast, irgendwie vermischen und da irgendwie dann anordnen und bla. Und jetzt hast du einfach eine zweite Seite dafür. Ja, ist ein bisschen übersichtlicher gelöst. Jetzt hängt das nicht mehr so alles auf einem Klabums rum.
Ja, ja. Dann gibt es noch ein Update von der Fotos-App.
Das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Sie stellen sich dahin und sagen so, biggest, steht auch hier auf der Webseite, biggest redesign ever. Ich meine, so der größte Sprung, den die Fotos-App je gemacht hat. Bisher kann ich erst, also das Layout hat sich verändert. Ja. Aber abgesehen davon, du kannst Screenshots aussortieren. Auch schön, dass sie dir dann halt nicht angezeigt werden, so wenn du nicht möchtest. Aber ja, keine Ahnung. Also das ist, also ich fand es so underwhelming mit der Fotos-App, dass ich es in meinem Video einfach gar nicht erst erwähnt habe. Für mich war es kein neues Feature.
Ja, also es soll irgendwie cleverer jetzt auch Bilder irgendwie gruppieren können in so Alben und so, keine Ahnung.
Macht es auch jetzt schon.
Genau, das dachte ich auch, ist das wirklich neu? Also keine Ahnung. Ich finde es schade, dass nicht in, also dass zum Beispiel dieser Magic Eraser halt nicht Part von der Fotos-App ist. Ja, also das hätte ja bedeutet jetzt in dem Zusammenhang, doch, dass...
Also der ist ja in der Fotos-App.
Ja, aber dass er nicht, wie soll ich das sagen, er ist ja Teil von Apple Intelligence und nicht von der Fotos-App, wenn ich das richtig verstehe. Und das ist der Grund, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, dass das Feature dann eben nicht auf iOS, auf dem iPhone 14 oder so kommt.
Ja, es ist, also ich würde das halt gar nicht so unbedingt so als getrennte Systeme sehen, weil Apple Intelligence ist überall auf deinem Gerät. In all deinen Apps taucht immer mal wieder auf. Das ist ja nicht so, okay, ich gehe jetzt in Apple Intelligence, um das zu machen, sondern das ist dann einfach da. Aber ja, der Punkt ist natürlich schade, dass das nur auf unterstützten Geräten dann da sein wird. Das ist natürlich klar, aber es ist schon Teil der Fotos-App. Also es ist jetzt nicht so, als ob du da explizit Apple Intelligence öffnen müsstest, um dann da
Zugriff auf deinen... Nee, das meine ich auch nicht. Aber dass es halt kein Feature von der Fotos-App ist, wie soll ich sagen, das halt dann auf jedem Gerät kommt, so, ne? Dass es einfach immer bei der Fotos-App mit drin ist. Sondern dass es halt, ja, du verstehst, glaube ich, schon. Genau. Dann haben wir noch Messaging. Da fand ich es ja ganz cool, dass jetzt, dass man jetzt halt auch einfach über Satellit schreiben kann. Was mich da interessiert ist, ob das jetzt kostenpflichtig ist, ob das genauso läuft wie bei den Notfall-SMS.
Das kannst du einfach machen.
Weil das da hieß so, es doch irgendwie die ersten 2 Jahre kostenlos und danach kostet es was. Und das ist dann
in diesen
jetzt
ersten 2 Jahren sind wir aktuell noch drin. Also ab iPhone 14 war das ja mit dabei, mit dem Satellitenzeugs. iPhone 14 ist noch keine 2 Jahre alt. Das erfahren wir ja dann. Obwohl, ja, die ersten iPhone 14 werden ja passend zum Launch von iOS 18 2 Jahre alt werden. Ne? Ja, haben sie nicht angekündigt. Das zeigt sich dann.
Ja. Und das gilt dann aber auch nur für Nachrichten. Also ich kann jetzt kein Bild darüber verschicken, oder?
Nee, du kannst nur Text und Emojis. Aber Emojis sind ja Text, die werden ja nur angezeigt. Also es ist ja kein, wenn du einen Emoji verschickst, wird ja keine Bilddatei von dem Emoji verschickt, sondern es ist ja einfach wie ein Buchstabe, der von dem anderen System dann richtig interpretiert und angezeigt wird.
Genau. So, dann steht hier noch Support for RCS Messaging. Das ist so ein bisschen untergegangen.
Ja, natürlich wird das Apple nicht an die große Glocke hängen, dass da, also das ist halt
aber so. Aber
es
ist eigentlich eine riesige Nummer.
Es ist also eine riesige Nummer für Nicht-Apple-User, aber Apple redet auf der WWDC natürlich über Apple-User. Das sind ja die, die ihnen wichtig sind.
Ja. Aber an sich schon cool, ne?
Ja. Also ich würde ihnen da jetzt keine Blumen für bringen, dass sie da jetzt endlich nachgegeben haben.
Es hat halt lange gedauert und immer wenn etwas lange dauert, freut man sich dann umso mehr.
Ja, aber scheinbar hier E-Mails vorsortieren, zumindest in diese verschiedenen Kategorien, ist kein Apple Intelligence Feature. Das kriegt jede neue Mail-App, sehe ich hier gerade.
Obwohl, da ist ein Hoch 2 dran, ne?
Ah?
Ja, ich gehe mal runter, ich scroll mal. Hoch 2 ist was?
Dann ist es, ich glaube, das war, hoch 2 war, ist nur auf Englisch.
Ja. Ist nur in Englisch.
Genau. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. AirPods haben eine geringere Latenz jetzt im Gaming-Modus, finde ich auch ganz cool, dass das gekommen ist. Und ansonsten, ja, man kann jetzt Kopf schütteln und nicken, um Sachen anzunehmen und abzunehmen. Aber alles in allem schon, es gibt ein Update für die Home-App. Kannst du jetzt endlich auch Staubsauger-Roboter nativ da drin unterstützen. Neues ja. Bluetooth-Pairing. Es gibt neue Accessibility-Features.
Ja, war Felix schon, und Jürgen sagen am Anfang, dabei. Sie gehen die Features nicht durch und gehen dann alle Features doch noch durch.
Shit, ja, lass es mal. Ja, dann lass doch damit aufhören.
Es gibt noch ein Feature, über das ich noch kurz mit dir sprechen will.
Okay, mach das.
Die Taschenrechner-App fürs iPad.
Das ist gut, weil dann sind wir direkt bei einem anderen Betriebssystem und das ist auch ein Punkt, worüber ich mit dir noch reden wollte. iPadOS generell, die ganze Vorstellung da und was da abging. Taschenrechner-App war krass. Es war wirklich heftig und es war auch für mich, die WWDC war generell alles in einem, ja, so ein bisschen diese Apple auf Aufholjagd. Ja, wenn auch ihr euch erfrischen wollt im heißen Sommer, ohne Kisten schleppen zu müssen, dann checkt doch mal Holy aus. Das ist ein Erfrischungsgetränk in Pulverform, was man sich dann hier in so einem Shaker easy und leicht zu Hause zubereiten kann. Am besten mit Eiswürfel, dann kommt es richtig fresh. Es gibt verschiedenste Geschmacksrichtungen in 3 unterschiedlichen Kategorien. Es gibt die Hydration Drinks, es gibt Eistees und Energy Drinks.
Wir haben uns beide in letzter Zeit durch das Starter-Kit durchgetestet. Da kann man wirklich mal alle verschiedenen Geschmacksrichtungen ausprobieren. Und mein Favorit ist hier auf jeden Fall der Strawberry Shark. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe hier verschiedene gekostet. Und ich muss sagen, für mich ist es dann im Endeffekt Lime, Mint, Matcha, Green Tea als Eistee geworden. Der hat richtig gezündet.
Natürlich ist nichts so gesund, wie einfach pures Wasser zu trinken. Aber wenn man eben einen Geschmack haben möchte, achtet Holy darauf, dass kein Zucker und kein Taurin in ihren Getränken enthalten ist und es werden auch nur natürliche Aromen und Farbstoffe verwendet. Eine Portion von 500 Millilitern hat dabei unter 20 Kalorien und kostet auch runtergebrochen nur 80 Cent.
Wenn ihr Bock habt, das Ganze mal selber auszuprobieren, würde ich euch das Starter-Set Deluxe ans Herz legen. Da bekommt ihr 14 Portionen vom Energy Drink, 14 Portionen vom Eistee und sogar 15 Portionen vom Hydration Drink in verschiedenen Geschmackssorten. Der Shaker ist auch mit dabei, das heißt, man kann direkt loslegen. Mit dem Code CREW5 spart ihr dabei 5 Euro bei der ersten Bestellung und mit dem Code CREW könnt ihr 10% auf den gesamten Warenkorb sparen, solltet ihr schon Bestandskunde sein. Also CREW5 für 5 Euro Rabatt und CREW mit K am Anfang wohlgemerkt für 10%. Vielen Dank an Holy für die Unterstützung beim CREWcast. Aber bei dieser Taschenrechner-Geschichte hatte ich so richtig doll das Gefühl, oha, da preschen sie jetzt viel weiter nach vorne, als sie gemusst hätten. Sie gehen way beyond what they had to do.
Ja, es liegt auch safe daran, dass diese Taschenrechner-App schon länger in Entwicklung ist. Und ich glaube, bei anderen Features hatte man das Gefühl, das ist jetzt schon eher so schnell, ne? Mhm. Die müssen irgendwie was machen. Ich denke, die hatten sie schon länger in petto. Aber ich finde es auch sehr geil, wie sie es umgesetzt haben. Das hat mich so ein bisschen an meine Apps der Woche-Zeit erinnert, weil da gab es ja auch früher immer Apps auf Android und auch auf iOS, wo man halt dann so zeichnen konnte und der dann den mathematischen Term erkannt hat und dir das ausgerechnet hat. Und das halt jetzt schon im Betriebssystem selbst mit drin zu haben, ist natürlich echt cool.
Ja, und es ist halt auch wirklich mächtig. Ja, also dieses Math Notes, dass du da alles machen kannst, und die Graphen zeigen, er versteht den Kontext von dem Graph, den du gezeichnet hast, die Zusammenhänge zwischen einer Formel, die du hier rangekritzelt hast und da rangekritzelt hast. Also es sah in der Demo schon unfassbar gut aus und es war ja nicht nur die Taschenrechner-App, die irgendwie so mit Apple Pencil und Text und Malen und so dann nochmal besser geworden ist, sondern es gab ja auch andere Stellen, dass du jetzt gekritzelten Text auch tippen kannst und er dann deine Handschrift imitiert. Es gibt ein neues Feature, das deine Handschrift verschönert, also wenn du so ein bisschen eine krakelige Handschrift hast, so kannst du sagen, das sieht dann immer noch nach deiner Handschrift aus, also das snappt dann nicht ein einfach in irgendeine wunderschöne Version oder so, sondern es ist einfach nur so, deine Handschrift in ein bisschen leserlicher. Das kann jetzt automatisch quasi hinter deinem Gekrakel aufgeräumt werden quasi. Und auch sowas wie Copy-Paste, Sachen rausziehen und so, alles in geschriebenem Text mit Stift, schon auch mächtig. Ja, aber das ist irgendwie so, das sind geile Features für iPadOS, aber es ist irgendwie nicht das, was man sich für iPadOS erhofft hat, habe ich das Gefühl.
Sind das jetzt die Pro-Features, dass du eine Taschenrechner-App hast? Nein.
Ja. Naja, schade. Naja, schade.
Immerhin sind diese ganzen Anpassungen auch da direkt auf iPadOS gekommen, mit Homescreen einfärben, auch wenn es auch da mega hässlich aussieht, aber es ist jetzt immerhin in einem Rutsch, kommt es.
Yes. TVOS möchte ich auch nochmal ganz kurz ansprechen, dieses eine Feature, das fand ich wirklich dope. Das kennt man ja auch schon länger von Amazon Prime, glaube ich. Da hat man auch schon die Möglichkeit, während einer Serie quasi das Menü aufzumachen. Dann sieht man, welcher Schauspieler ist gerade zu sehen, welches Lied spielt gerade so. Die haben das schon länger, aber für Apple TV Plus macht das eigentlich fast noch mehr Sinn, weil du halt dann richtig direkt damit interagieren kannst. Kannst Musik, die gerade spielt, dann auch in deine Playlisten hinzufügen. Und worüber ich mich auch viel mehr gefreut habe, als ich es eigentlich sollte, neue Wallpaper und Wallpaper oder Screensaver-Optionen für ein Apple TV. Du kannst jetzt sogar aus deinen Lieblings-Apple TV Plus-Shows geile Szenen als Screensaver für den Apple TV einrichten. Ich bin saugespannt, was für All Mankind Shots da drin sein werden. Hoffentlich viele, denn ich liebe die Serie und habe voll Bock auf Space Screensaver.
Ja, das ist echt cool. Ich kann 100% nachvollziehen, dass du das nice findest. Ich würde es genauso nice finden. Kommen wir jetzt noch einmal zu macOS. Okay.
Ich wollte noch was dazu sagen. Ich finde dieses Feature mit den Schauen, was für Schauspieler gerade auf dem Bild zu sehen sind, in der Szene zu sehen sind, was für Musik gerade in der Szene läuft. Dieses Feature ist ein gutes Beispiel dafür, wie gut Apple-Systeme teilweise integriert sind, weil ein Grund, warum ich das eigentlich ungern nutze bei Amazon Prime, ist ja, dass wenn du eine Serie schaust und dann mal kurz nachgucken willst, wer ist das und bla, musst du das natürlich auf dem Fernseher nachschauen. Dann geht das Menü auf dem Fernseher auf und verdeckt die eigentliche Serie. Du hast aber bei dem Apple-Feature die Möglichkeit, das auf deinem iPhone zu machen. Ja, du kannst quasi die Serie weiterlaufen lassen, Fullscreen, ohne Unterbrechung, nothing. Du holst dein iPhone raus, machst das auf und es wird dir dann nur auf dem iPhone angezeigt. Du kannst auch ganz sneaky machen, wenn du irgendwie mit mehreren Leuten einen Film schaust oder so, ohne die anderen abzufacken. Finde ich echt geil.
Ja, stimmt. Das ist deutlich nicer. Kommen wir jetzt zu macOS Sequoia. Und da muss ich sagen, wir gehen jetzt noch alle Features durch, sorry, aber ich will da noch mal kurz drüber sprechen, weil ich finde, da waren echt ein paar nice Dinge dabei. Und zwar hauptsächlich, was die iPhone-Integration jetzt angeht. Also du kannst dein iPhone, wie halt auch bei Windows jetzt endlich, du kannst ja quasi den Screen sehen, du kannst es bedienen, halt in deinem Mac virtuell. Also du hast dann einfach wie so eine Screenaufnahme halt, ne, die du halt wirklich benutzen kannst. Und bekommst halt auch Notifications. Man kennt ja die Mac-Notifications, das können halt auch jetzt iPhone-Notifications sein. Das ist halt mega. Und ich freue mich darüber, obwohl ich nicht mein iPhone nutze, aber das ist halt einfach cool gemacht, dass du halt auch irgendwie Content erstellen kannst, ein Video, Fotos oder sonst was und direkt dann halt in die App ziehen kannst. Also du kannst dir dann auf deinem iPhone zum Beispiel, keine Ahnung, die Instagram-App öffnen, hast ein Reel geschnitten und ziehst den dann einfach auf deinem Mac da rein und kannst es dann da hochladen. Also wie geil ist das bitte? Das ist schon sehr, sehr nice gemacht. Auch wenn es natürlich nichts Neues ist, aber es ist, glaube ich, schon so Apple-mäßig dann auch sehr gut umgesetzt.
Ja. Ja, was, ja. Ja.
Ja. Ja, okay. Ansonsten auch. Haben wir jetzt auch die Möglichkeit, das war, ging ja auch früher immer nur auf Windows, dass man die Fenster so einrastet. Ja, also man kennt das jetzt ja gerade bei macOS ist es ja so, dass du halt immer nur Splitscreen machen kannst mit zwei Programmen. Und jetzt kannst du das halt die Programme, also zum Beispiel auch drei öffnen und dass dir dann dabei geholfen wird, dass diese Fenster schön ausgerichtet sind.
Das ist, würde ich jetzt nicht sagen, dass das bisher nur bei Windows ging. Es gab sehr viele Tools, um das auf dem Mac auch zu machen. Es ist jetzt nur bisher nur bei Windows Betriebssystem nativ gewesen. Jetzt ist es auch bei Apple Betriebssystem nativ.
Ja, okay, aber es war halt nicht in macOS integriert. Also klar, du konntest genau. Dir irgendwas runterladen, ja. Habe ich nie gemacht. Also deswegen freue ich mich drauf.
Warum nicht? Ich finde, okay. Real Talk, ohne dieses Feature kann ich meinen Mac nicht benutzen. Also, es geht nicht. Ich brauche das andauernd.
Ich finde es auch unterstressig, aber ich weiß ja auch nicht. Da waren dann nie
so viele. Digga, das beste Tool dafür ist Magnet, Mac App Store. Wer es nicht aushalten kann, bis das neue macOS kommt, holt euch Magnet, Beste. Also, ja. Gut.
Ja, das waren die Features, die mich am meisten.
Wollen wir ein Fazit ziehen und dann Schluss machen? Weil ich muss sagen, es ist jetzt 10 vor 1 bei mir.
Ja, gerne.
Ich merke, wie ich langsam ich merke, wie ich langsam wegkippe. Und ich glaube, bevor ich im Crewcast einschlafe.
Machen wir einen Haken dran.
Machen wir einen Haken dran. Ja.
Unterm Strich, mein Fazit, ich bin eigentlich ganz positiv angetan von vielen Features, die gezeigt wurden. Es schwingt so ein bisschen dieser Vibe mit so, ja, dass irgendwie auf Druck irgendwie was raus, also vor allem bei den KI-Features, schwingt dieser Eindruck mit, dass das irgendwie alles noch sehr weit weg ist und irgendwie schnell raus musste, damit halt überhaupt irgendwas von Apple mit KI in Verbindung gebracht wird. Das finde ich ein bisschen schade, vor allem halt das Thema, dass es halt auf super wenig Geräte kommt bei den iPhones. Das finde ich, hätte nicht sein müssen. Ist, glaube ich, einfach so ein bisschen Upselling, ne, dass dann halt die Leute jetzt in Apple Store gehen.
Nennen wir es ein bisschen.
Ja, es ist auch ein bisschen mehr Upselling. Und das ist halt einfach schade an sich. Aber finde ich, haben sie so strategisch gesehen eine ganz gute Lücke gefunden, sich halt in das Spiel einzubringen, ohne halt irgendwie dem Nutzer irgendwie eine schlechte KI aufzuzwingen, sondern die Option zu geben, dass man halt zum Beispiel dann jetzt aktuell ChatGPT dann nutzen werden kann. Das ist an sich so vom Konzept gut gelöst.
Ja, ich würde dem Fazit so zustimmen, tatsächlich. Also sehe ich wirklich genauso. Ja, es ist irgendwie, es gab schon viel coolen Kram. Ich habe so das Gefühl, dass viele coole Features schon fast so ein bisschen untergehen unter diesem ganzen Apple Intelligence-Thema. Andererseits habe ich auch das Gefühl, dass Apple Intelligence noch nicht so ganz verstanden wird. Aber gut, die Leute hatten es natürlich auch noch nicht die Möglichkeit, das jetzt auszuprobieren und werden es auch in absehbarer Zeit erstmal nicht bekommen. Ich bin gespannt, wie es dann performt. Mir gefällt der Ansatz. Ich hasse die Einschränkung, dass nur ein iPhone 15 Pro funktioniert. Und ja, insgesamt war eine WWDC. Ein Abenteuer. Ja, neue Zeiten brechen für Apple an. Jetzt sind sie da auf einmal. Weißt du, das ist wirklich, man sieht das so selten, dass sie so unter Druck geraten. Und es ist schon, man sagt ja, unter Druck sieht man dann oft das wahre Gesicht. Ja, mal gucken, wie es so aussehen wird dann.
Wir sind gespannt auf die nächste WWDC. Vielleicht gibt es dann auch Apple Intelligence für die Vision Pro. Mal gucken. Vielleicht gibt es sie dann auch für HomePods oder so. Vielleicht gibt es einen HomePod mit M1, damit das dann auch funktioniert. Mal schauen, was
mit
alles
ist. A17 Pro einfach. Ja.
Alles klar, Leute. Dann haut rein. bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein und yes. Ja, liebe Grüße von uns. Ciao.
Ciao.
Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot of fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up.
I'll never grow up.
Growing up is just a big fat trap. Take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord? I